Hallo und herzlich willkommen zu Folge 68 von Ready for Review. Wie immer dabei, unser Weihnachtswichtel, die liebe Sandra. Hallo Sandra.
Tschö.
Das passt jetzt aber nur so halb. Das müssen wir nochmal üben. Ja?
Keine Ahnung, was ein Wichtel macht. Klingeling, keine Ahnung.
Klingeling, ich weiß es nicht. Ja. Und wir haben heute auch ein glückliches Rentier dabei, Rudolf, den Christian. Hallo Christian.
Hi, meine Nase ist aber noch gar nicht rot. Und nein, ich trinke nicht und ich rauche auch nicht.
Was macht ein Rentier eigentlich für Geräusche?
Das ist eine gute Frage. Ich muss zugeben, dass ich das ein oder andere Tierimitat schon geübt habe, aber bei Rentieren habe ich mich noch nicht eingelesen. Ich glaube, das ist das nächste Rabbit Hole, in das man absteigen muss.
Naja, kein Terror ja. Zumindest.
Und euer Knecht Ruprecht ist übrigens auch dabei, der liebe Daniel, hallo. Und diese Folge wird präsentiert von Glühspezi.
Sag mal, Daniel, kann
denn
das
Daniel
sein,
ist im Internet falsch abgebogen. Ja.
Mit dem Promocode Zensis10 bekommt ihr.
Ja, und falls Paulana zuhört.
Genau, manchmal habe ich den Eindruck, dass Paulana dir schon längst Geld zusteckt, nur ich bekomme das nicht mit.
Ja. Das ja, ist gut. Es.
Das ist es, ja.
Sehr schön, ja. Wir haben wieder Weihnachtsfolge, es ist großartig. Es ist der 16. Dezember und wir haben den Christian bekniet und gebeten und dann haben wir Gott sei Dank einen Termin im Kalender gefunden und freuen uns gewaltig, dass du da bist. Schön, dass es geklappt hat.
Tausend Dank für die Einladung. Also beten und knien musstet ihr nicht. Ich war eigentlich schon direkt nach dem zweiten Wort gehuckt und ist mir natürlich eine große Freude, hier auch mal bei euch sein zu dürfen. Denn es hat nur 53 Folgen gedauert seit unserem ersten Kontakt bis jetzt hier ein gemeinsames Aufeinandertreffen bei euch.
Das hast du nachgeguckt?
Ich habe mal nachgeschaut. Ready for Review 15, Klicky-Klacky-Tuckerland vom 14.12. ja, 2021. Da habt ihr über die Frostcon 21 euch ausgetauscht und über mechanische Tastaturen. Und das wurde mir damals, also damals, als man noch Twitter benutzt hat, irgendwie in die Timeline gespült. Und so entstand diese Podcast-Freundschaft. Ja. Das habe ich mal
sehr
rausgefunden.
Schön. Und das hat uns hier in ein Rabbit Hole gestoßen von unglaublicher Tiefe.
Also ich bin ja immer noch der Meinung, da ist der liebe Philipp dran schuld, weil der ja quasi uns mich influenced hat so ein bisschen mit auch und ich dann andere und ihr habt bestimmt
das
auch schon andere wieder geinfluenced. Aber eigentlich ist Philipp
das
schuld.
Stimmt,
der sitzt jetzt bei einer Glühspezie und denkt sich, es klappt alles genau wie geplant. Ja. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Christian, es könnte theoretisch sein, dass wir noch 2, 3 Hörer haben, die dich nicht kennen und da hatte die Sandra eine sehr, sehr gute Idee. Ich habe es ein bisschen ergänzt, wie wir dich denn vorstellen können. Und liebe Hörer, der Christian weiß nicht, was auf ihn zukommt.
Ja, ich bin so ein bisschen gespannt und auch ein bisschen verunsichert, aber hey.
Wir haben uns für dich so ein paar Entweder-Oder-Fragen ausgedacht. Also ganz harmlos. Ne?
Also it depends, gilt hier nicht.
Genau, das gibt es nicht in dem Fall. Es gibt nur A oder B.
Oh, Mist. Du erwartest jetzt von einem Berater mal konkrete Aussagen zu machen. Das ist fast so schwer, wie für den Politiker mal belastbare Informationen.
Und du darfst jetzt auch nicht die Ampel beenden, hier spontan, ne?
Genau, richtig, ja.
Harte Fakten.
Genau, es gibt 3 Kategorien quasi. Das erste sind, sagen wir mal, so allgemeine Themen. Danach gibt es ein paar Weihnachtsfragen, denn wir sind in der Weihnachtsfolge, wir müssen dich ja richtig vorstellen. Und natürlich auch ein paar harte IT-Fragen.
Oha.
Und wir fangen, ich glaube, mit einer der schwersten für dich an. Ich weiß es nicht. Die erste Frage ist, lieber Christian, Arnold Schwarzenegger oder Sylvester Stallone?
Oh, Schwarzenegger. Ich mag beide, aber für Schwarzenegger schlägt mein Herz dann doch ein bisschen
mehr. Wir hätten vorher abstimmen müssen. Ich hätte nämlich auf Stallone bei dir getippt. Aber okay. Ja, ich
ja,
weiß
echt?
Nicht. Aber
sind beide.
Also, ne? Ja. Sandra, bei dir?
Ich hätte eher Arnold Schwarzenegger, weil so wie Christian in der einen Telepros-Folge, die noch im Schnitt ist, so
ich habe gehört, die kommt jetzt zwischen den Jahren.
Ja, zum Jahrestag der Aufnahme. Ja, ist doch aber schön, schöne Grüße an Teleprost. Fühlt euch nicht unter Druck gesetzt.
Das passt perfekt zur zweiten Frage, denn die beiden sind da ein bisschen dran schuld. Wir hatten da so bei Signal so ein paar Diskussionen. Und Christian, du darfst entscheiden. Berliner oder Pfannkuchen?
Okay, jetzt muss ich gerade kurz mein Hirn neu defragmentieren. Also ich kenne das als Berliner und deswegen würde ich
Berliner sagen. Aber bei euch in der Region ist Krapfen, oder? Ich habe nämlich noch auf der Karte geguckt, aber das Hessen ist so undeutlich.
Ja, also das Ding ist, ich bin jetzt bestimmt in den letzten Monaten jeden zweiten Tag an einem Bäcker vorbeigelaufen und bilde mir ein, dass da Berliner gestanden hat, aber beweisen kann ich es jetzt nicht. Aber ich finde, das ist halt auch so ein Begriff, der so austauschbar irgendwie ist, je nach Region. Also du fährst 2, 3 Orte weiter und dann sind die Leute schon tödlich beleidigt und wir alle kennen ja den Konflikt, wie es in manchen anderen Regionen Deutschlands heißt. Ja, ich spiele da gern die Schweiz und versuche dann entweder was anderes zu bestellen oder einen Ausdruck zu finden, der niemanden diskreditiert. Ja.
Oder, das können wir mal verlinken in den Shownotes, denn ich habe einen Begriff, ist mir in die Timeline gespielt worden, wo halt dieses Gericht oder dieses Gebäck halt einen anderen Namen bekommen hat, wo keiner sich damit identifizieren kann. Aber ich krieg
in Fett gebackenes
Stück. Nee, eben nicht, Stück, weil das ist nämlich ein Oberbegriff von vielen. das kannst du leider nicht nehmen. Ich such's mal raus. Ich krieg's leider gerade auch nicht auf die Kette. Tut mir leid.
Wäre ich sehr interessiert dran. Das klingt nach einer Bereicherung für meinen Sprachduktus.
Nächstes auch, ist ja schon auch wieder fast eine Glaubensfrage. Christkind oder Weihnachtsmann?
Geht auch weder noch.
Es ist hier nicht, it depends, ja.
Okay, ja, dann nehme ich den Coca-Cola-Weihnachtsmann mit dem RGB-LED-beleuchteten LKW, da kann ich mich mit anfreunden.
Ja, Sandra, bei dir?
Christkind.
Ja, bei uns auch. Also wir mussten uns ja jetzt, meine Tochter ist ja, wird ja jetzt 2, wir müssen ja jetzt ein einheitliches Wording einführen.
Das ist Christkind.
Gestern hat sie ihren ersten Kontakt mit Nikolaus gehabt. Da war man schon ein bisschen angespannt. Das war,
ja. Oha.
Ist aber noch gut gegangen. Noch, ja. Kommen wir zur nächsten Glaubensfrage. Star Wars oder Star Trek?
Star Wars, eindeutig. Weil ich Star Trek überhaupt nicht kenne. Also absolut unqualifizierte Aussage von mir eigentlich gerade. Aber Star Wars habe ich fast alles eigentlich gesehen. Und Star Trek ist so, da scheue ich mich noch davor, weil es da so viel mehr Content gibt. Also gefühlt so viel mehr Serien. Aber ich habe neulich, vielleicht ein ganz interessanter Spaßfakt, es gibt einen Desktop für Linux, der genau aussieht wie das Interface von Star Trek. Also dieses LKs heißt das, glaube ich. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich müsstest du mal reingucken bei Star Trek. Aber ich habe Angst, dass ich dann komplett ins Rabbit Hole versinke und nichts anderes mehr tue die nächsten 24 Monate.
Ich fürchte auch, also ich bin ja großer Star Trek-Fan. Ich glaube auch, der Einstieg ist halt wirklich so dieses, ja, da musst du jetzt mal die ersten 2 Staffeln durchstehen, ja. 20 Stunden,
dann wird's besser.
Und danach bist du drin, ne?
Aber ich muss sagen, ich habe nur mit Star Trek Discovery angefangen. Das war für mich so. Ich weiß, die Star Trek-Fans finden das scheiße, aber für mich war das halt super Einstieg. Und jetzt habe ich Strange New World geguckt und Lower Decks und das ist eigentlich ganz nett. Aber die
alten Strange New World ist richtig gut, ja.
Aber die alten Folgen habe ich jetzt nicht geguckt. Ich glaube, wo ich jünger war, habe ich, glaube ich, Voyager gesehen. Das war, glaube ich, die einzige, was ich in Star Trek gesehen habe, ja.
Ich muss zugeben, ich habe da auch null den Überblick, was, wo, wann, wie spielt. Ich meine, das sind ja alles Informationen, die man sich anlesen kann. Was ist denn so der Tipp? Also wo fängt man OG-mäßig an, wenn man richtig den Lore und das Feeling mitnehmen will?
Da bin ich jetzt hin und her gerissen. Weil ich glaube ehrlich, wenn du jetzt bei der alten, ganz alten Serie aus den 60ern anfängst, das braucht eine Weile und das ist vielleicht auch wirklich, wenn man es objektiv betrachtet, nicht immer alles so super. Auch die Picard-Serie, ich weiß nicht, ob die so gut gealtert ist. Ne, die hat halt auch, ist so typisch damals gewesen, dass so, sagen wir mal, die erste Staffel, die alle so ein bisschen gebraucht haben, auch um die Rollen reinzukommen. Das merkst du schon, dass die ganz anders hier gespielt haben. Ich hätte jetzt empfohlen, wirklich mit Strange New Worlds anzufangen. Du verstehst nicht jede Referenz, aber die ist unterhaltsam, die ist modern und die hat dieses Ur-Trek so ein bisschen noch drin. Ja, also nicht diese, da ist wirklich immer noch, hier ist ein Problem und wir versuchen es zu lösen und es war auch alles ein bisschen politischer und vielleicht auch ein Tick dunkler geworden, als es damals bei Star Trek war. Ne, also bei Captain Picard waren ja alle Probleme der Menschheit gelöst, so quasi. Aber wenn du jetzt sagen würdest, ich will jetzt mal Star Trek mir geben und ich finde irgendwo Paramount Plus einen Monat oder so zum Gucken, dann fang damit mal an. Das kannst du. Das ist unterhaltsam, das ist gut. Und wenn es dir gefällt, dann findest du danach auch automatisch so die nächsten Serien, die gut sind.
Okay, das nehme ich mal mit als Tipp.
Gut, eine Frage haben wir noch aus der Allgemeinkategorie. Wobei Christkind Weihnachtsmann war ja auch schon so ein bisschen spezifischer. Aber Hund oder Katze?
Ich würde sagen eher Hund. Ich hätte zwar, also Hund würd ich gerne haben. Katzen finde ich zwar prinzipiell auch ganz süß, aber bitte nur in JPEG-Form, weil in echt sind die ein bisschen schwer zu ertragen. Aber der Hund, den ich gerne hätte, der ist eigentlich wie eine Katze, nur dass er halt ein Hund ist. Also ein Hund, der sich wie eine Katze
benimmt. Wie heißen die? Genau.
Shiba Inu.
Okay,
das ist ja so komplett raus.
Die sind, du kennst doch garantiert das Durchmeme, Sandra. Dieser orangefarbene, freundlich dreinguckende Hund. Genau, das ist ein Shiba Inu, das ist ein japanischer Spitz und japanische Hunderassen haben generell den Effekt, dass sie sehr anspruchsvoll sind. Und der Shiba Inu ist halt einfach eine super Diva. Also der, wenn du nicht nach seiner Pfeife tanzt, dann zickt er nur rum, jault und tut so, als würde er gleich sterben, obwohl er nur das Fell gewaschen bekommt oder so. Also der ist sehr, sehr dramatisch, wenn man ihn nicht richtig erzieht. Kein Anfängerhund, deswegen bleibt es da auch nur beim Angucken. Aber Hunde finde ich generell toll.
Bei dir, Sandra?
Na gut, ich darf ja nicht sagen, weder noch, aber wenn nicht, dann wahrscheinlich ein Hund.
Ja, ich auch. Also ich fürchte zwar, dass bei meiner Familie sich eher Katze durchsetzt, aber Hund finde ich eigentlich ganz cool.
Aber eigentlich will ich keine Haustiere haben. Das ist
ja, ist ja noch Zeit.
Genau, wenn ich alt
so eine kleine Diva, das wird dir doch gefallen bei dir zu Hause.
Oh Gott, nee, nein.
Der Napf ist näher, los, mach jetzt, Papier ist auch schon wieder leer, machst du überhaupt irgendwas für mich?
Wunder, dass ich noch lebe, ja.
Nee, eigentlich
so,
nicht.
Es wird Weihnachten.
Kein Hund und keine Katze, aber also wenn du mich zwischen die Wahl stellen würdest, dann eher Hund.
Da sind wir uns ja einig. Weihnachtlichere Fragen haben wir noch, Glühwein oder Kinderpunsch?
Eher Kinderpunsch, weil ich meistens fahren muss, wenn wir mit Leuten irgendwo hingehen. Und weil bei den Glühweinen, die man so ausgeschenkt bekommt, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass die Sulfite bei mir sofort reinknallen und ich instant mörderische Kopfschmerzen bekomme. Und wenn man 30 plus ist, will man diesen Effekt nicht noch die nächsten 2 Tage haben.
Okay.
Deswegen lieber Kinderpunsch.
Okay, das heißt, weißer Glühwein ist dann auch nicht so als Alternative.
Nee, also wir waren jetzt auf ein paar Weihnachtsmärkten gewesen. Ich glaube, es gab einen, wo der Glühwein keine Kopfschmerzen gemacht hat. Das war dann auch gut. Da ging dann auch direkt ein zweiter noch. Aber ansonsten, ich bin auch generell kein Weintrinker, muss ich sagen. Also ich kann dem Wein nicht so viel abgewinnen. Was ich aber mal ausprobiert habe, fand ich eigentlich auch ganz cool, war Glühgin oder Glühaperol.
Okay. Ja.
Kommt aber wirklich auf den Wein an. Also wir haben einen Winzer, wo wir auch Wein kaufen, der verspricht, dass man keine Kopfschmerzen von seinem Wein bekommt.
Ja, das muss man, glaube ich, machen, aber das machen die Weihnachtsmärkte halt nicht. Die nehmen halt irgendwas Billiges aus einem Plastikkanister und luchsen dir trotzdem 8 Euro dafür ab.
Das fand ich ganz cool. Wir waren jetzt bei mir in der alten Heimat in Koblenz und da auf dem Weihnachtsmarkt sind an allen Buden nur Sachen aus der Region verkauft worden. Das war dann zwar auch immer nur ein Weingut, was den Wein da verkauft hat, ja, also ist eher auch ein bisschen Massenware, aber im Positiven jetzt gemeint gesagt gewesen. Aber auch bei den Fressbuden und so hieß es überall, dass es alles Sachen aus der Region sein sollen. Und das fand ich eigentlich mal einen coolen Ansatz, dass so die Region auch davon im Weihnachtsmarkt nochmal profitiert. Nächste Frage, wir kommen in die Musikecke. Stille Nacht oder Last Christmas?
Boah, ich hasse beides. aber es gibt von Last Christmas gibt's so einen geilen Remix oder so ein Mashup mit Slayer. Und das ist ziemlich geil, muss ich zugeben. Also ja. Slayer, kennt ihr? Die Thrash-Metal-Band, genau. So, dann nehmen sie halt den Beat von Last Christmas und spielen dann aber Angel of Death ein. Und das ist halt cool, weil du halt dann diesen Geschrei, diesen Gesang von Tom Araya hast und halt diesen Beat. Und das wird jetzt auch lustig, an Weihnachten schmuggle ich das nämlich immer in die Playlist rein. Weil, wenn ich mir 3 Stunden lang die ganze Musik reinziehen muss, die ich nicht so gerne höre, dann ist ja wohl mal ein Song mit Slayer drin, oder? Also, das muss schon sein.
Das ist vollkommen in Ordnung.
Sandra, bei dir?
Stille Nacht. Last Christmas ist mein Hasslied ever.
Verstehe ich voll.
Und Stille Nacht, ist halt je nach Interpretation und Aufmachung auch echt nett.
Und da muss ich sagen, man kann ja vom Verein Kirche wieder halten, was man will, muss man auch nicht vertiefen hier, aber wenn du in so einer Christmette bist und das am Ende gesungen wird, oder auch O du Fröhliche, wenn da alle so mitsingen, also zumindest so die erste Strophe, hat was. Also ich finde, da kommt schon so ein bisschen Weihnachtsstimmung auf, das finde ich dann immer ganz schön.
Das kann ich nachempfinden.
Gut, jetzt kommt die erste Frage mit drei Optionen, obwohl ich schon weiß, Oha. Was du sagst, aber ich frage trotzdem. Bei den Weihnachtsfilmen, Kevin allein zu Hause, tatsächlich Liebe oder Stirb langsam?
Stirb langsam, gestern erst geguckt, du kannst Weihnachten nicht einleiten oder den Weihnachtsurlaub nicht einleiten, bevor Hans Gruber aus dem Fenster fällt. Es ist so. Ich habe auch überlegt, wir haben jetzt auch die Tage bei den Weihnachtsbaum aufgestellt und er kennt garantiert auch dieses Meme, wo Leute diesen Frame ausdrucken, wo McLean halt durch diesen Lüftungsschlitz geht und dann mit dem Feuerzeug so Licht macht und dann dieses Päckchen Kippen da irgendwie in der Hand hat oder findet. Und Leute, das ist schon seit Jahren ein Gag, das halt auszudrucken, so ein kleines Kästchen zu bauen und dann Alufolie drum zu machen, dass es halt aussieht wie ein Lüftungsschacht und das halt so als Anhänger an den Weihnachtsbaum. Sehr geil. Das vielleicht bastel ich das noch, weil das fände ich sehr, sehr schön.
Ja. Sandra, bei dir?
Kevin allein zu Hause.
Also ich muss sagen, ich schwanke auch zwischen Kevin allein zu Hause und Stirb langsam. Wir haben Kevin allein zu Hause die Tage nochmal geguckt und ich habe den vorher jahrelang nicht gesehen und fand, der ist gar nicht so schlecht gealtert.
Finde ich auch. Der ist echt sehr, sehr unterhaltsam.
Und wenn man den auch eine Weile nicht gesehen hat, ein paar Szenen habe ich dann doch wieder vergessen. Klar, die grobe Geschichte kennst du und am Ende das große Spektakel. Ach, aber ich kann auch nicht Nein zu Stirb langsam sagen. Ich sag Stirb langsam, also weil, ja.
Yippie-yay, Schweinebacke.
Und am ersten Feiertag, da kannst du echt den zweiten Teil gucken. Ne? Also das ist, ja.
Oh, ja, letztes Jahr habe ich die Weihnachtsferien genutzt, um alle Stirb langsam Filme zu gucken.
Sehr gut, sehr geil. Und was hat dir am besten gefallen, chronologisch?
Also 1, 2 fand ich gut. Ich glaube, der dritte fand ich dann schlecht gealtert. Und 4 fand ich eigentlich auch wieder ganz in Ordnung. Also.
Geht mir ähnlich, ja. Sehe ich auch so. Aber 1 und 2 sind einfach unerreicht. Und der erste ist noch einen Ticken besser als der zweite. Also das ist halt ein All-Time-Classic.
Also ich glaube, der dritte und der vierte wurde auch, glaube ich, zerrissen, beim vierten, das ist halt bei den Filmen, wenn die halt so 10, 20 Jahre nochmal später gedreht, also nach der Haupthandlung gedreht worden ist, das muss man ein bisschen anders betrachten.
Definitiv.
Aber was ich mir jetzt vorgenommen habe für diese Ferien, sind Liesel Weppen zu gucken und die zwei knallharte Profis. Das sind ja auch 4, wo halt der vierte Teil irgendwie auch 10 Jahre später gedreht worden ist. Mal gucken, wie gut die gealtert sind.
Da sind wir ganz langweilig. Bei uns ist wirklich Tradition Herr der Ringe. Special Extended Edition an allen drei Weihnachtstagen. Klappt nicht immer so ganz, ne? Aber manchmal gucken wir dann auch 1, 2 Tage später noch zu Ende oder so. Aber das ist schon schön, wenn unsere Tochter mitspielt und wir die schön früh ins Bett kriegen. Doch, das ist so, ja. Wir haben noch 4 IT-Fragen. Ich glaube, die nächste ist auch wieder ganz einfach. Aber wer weiß, Kaffee oder Mate?
Mate, eher. Kaffee mache ich mit mich selbst, da habe ich kein Equipment. Aber Mate kriegst du immer und überall. Und so klischeebehaftet das auch sein mag, aber so ein Getränk, was süß ist und trotzdem parallel nach Aschenbecher schmeckt, ist irgendwie geil.
Ja, Sandra, bei dir?
Kaffee. Mate finde ich widerlich.
Echt?
Ja. Weil es nach Aschenbecher stimmt. Wahrscheinlich triggert mich das auch.
Aber das ist beim ersten Mal widerlich. Aber
ich vermute mal, ich habe mir auch mal eine Zeit lang geraucht und ich glaube, das triggert mich wahrscheinlich deswegen nicht.
Ah, okay, das ist interessant. Also ich habe früher auch mal geraucht, aber trotzdem würde mich das jetzt daran nicht direkt erinnern. Aber es ist, glaube ich, wie mit vielen Getränken. Beim ersten Mal denkst du dir so, wah. Und beim zweiten Mal denkst du dir, naja, geht. Und beim dritten Mal findest du es dann geil. Ich glaube, das ist bei Mate genauso.
Aber jedes Mal, bei jeder Flasche. Der erste Schluck ist immer so, warum habe ich das jetzt eigentlich aufgemacht? Ja. Ja.
Und dann?
Dann wird es immer besser, auch wenn ich eine zweite trinke. Aber ich sag mal, ja.
Genau.
Im Alltag trinke ich aber mehr Kaffee. Also Mate ist dann eher so wenn es mehr Koffein sein soll, dann kann es auch mal eine Mate sein. Aber sonst ist eher so den Tag über Kaffee.
Ja, das mit den Koffein, da jetzt Axel ja diesen Kaffee-Game eingestiegen ist, gibt es ja jeden Morgen Shooter-Espresso. Deswegen, den Koffein kriege ich jetzt hier en masse.
Ich muss mal morgens zum Frühstück bei euch vorbeikommen. Nur für den Kaffee.
Mittlerweile kriegt er es auch hin. Kannst du machen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nächste Frage. Windows oder macOS?
Dann würde ich ganz klar macOS sagen.
Wirklich? Okay.
mit großem Abstand, ja. Ich habe hier tatsächlich, Fun Fact, die Aufnahme läuft ja auch links von mir auf dem Zweitrechner, was ein Late 2013 MacBook Pro ist. Immer noch mein Aufnahme- und Schnittrechner. Und das läuft gut, damit kann ich arbeiten.
Bei Sandra? Wie stehst du zu einem Windows-Linux-Subsystem?
Also ich finde es ja gut, dass man überhaupt irgendwie ein ordentliches Linux-System dann damit nutzen kann. Aber ich muss zugeben, ich bin vielleicht emotional ein bisschen vorbelastet und nicht ganz objektiv, was dieses Betriebssystem aus Redmond anbelangt. Also genauer gesagt, eigentlich geht es mir nur um die Firma, nicht um das Betriebssystem. Deswegen kann ich da, glaube ich, auch nicht logisch argumentieren, warum ich es nicht mag. Also ich finde halt aus einer, das ist halt irgendwie so nix Ganzes irgendwie. Ja, also es ist halt eine VM, die halt in deinem Windows-Kontext läuft. Das ist auch sicherlich gut und für viele Sachen auch ausreichend. Aber ich habe halt schon Freude daran, nativ die Erfahrung zu haben, irgendwas zu machen auf dem System. Ne? Also ich glaube, eine WSL zu benutzen versus du hast halt einen Mac und hast da aber trotzdem deine Umgebung mit den Tools, die du gerne benutzt, ist dann nochmal eine andere.
Gut, du hast ja auch was mit ThinkPad zu tun. Am ThinkPad lieber Trackpoint oder Touchpad?
Oh, das ist eine fiese Frage, weil man die eigentlich nicht singulär beantworten kann, aber da ja hier A oder B gesagt werden muss, würde ich sagen, ist es eher das Touchpad, weil das mittlerweile echt groß ist. Ne? Also oft bei aktuellen Geräten, Sandra hat ja auch eigentlich allzu altes Gerät, kann man damit arbeiten. Das war vor 5 oder 10 Jahren nicht so der Fall. Da war das echt eine Frechheit und ja, mittlerweile kann man da gut mitarbeiten. Das heißt, ich muss nicht mehr so häufig den Trackpoint benutzen. Das mache ich dann irgendwie nur im Zug, wenn ich sehr beengt da sitze oder so.
Und letzte Frage, dann hast du es geschafft. Serverraum oder Cloud?
Das ist auch schwer singulär zu beantworten, aber ich würde, glaube ich, tendenziell sagen, dann eher Cloud, weil alles, was laufen muss, das will ich eigentlich nicht daheim drum haben, weil wenn ich daheim mal irgendwas kaputt verkable oder Internet und Strom mal ausfallen, dann ist das Geschrei groß und das will man vermeiden. Und es gibt ja wirklich super gute, günstige und seriöse Cloud-Anbieter. Ich bin ein großer Freund von Hetzner beispielsweise. Und ich sage, es hat schon einen Grund, warum Hetzner irgendwie Deutschlands größtes Homelab ist. Die machen das echt gut zum Fernpreis. Billiger könnte ich es nicht machen. Von daher, warum nicht so?
Ist das bei dir, du arbeitest ja so ein bisschen da in der Branche, auch immer noch so die Bewegung, dass das immer mehr in die Cloud geht? Oder würdest du auch sagen, gibt auch noch immer wieder welche, die sagen, ach, das rechnet sich gar nicht für uns, wir hosten wieder selber?
Also ich habe so den Eindruck, dass die Leute oftmals auch ohne Sinn und Verstand in die Cloud gehen oder ohne sich den Auswirkungen bewusst zu sein und dann nach ein paar Jahren feststellen, oh hoppla, ich bin da bei irgendeinem Anbieter und irgendwie ist das alles doch ganz schön teuer, aber Mist, ich kriege das alles gar nicht mehr so toll rausmigriert, weil ich so im Ökosystem verhaftet bin. Das ist halt immer so das Problem, ne? Also es kann durchaus gute Use Cases für die Cloud geben, aber es gibt halt auch Use Cases, da willst du es vielleicht dann doch lieber intern haben. Und oftmals sind die Leute, die das entscheiden, in welche Richtung es geht, nicht notwendigerweise die es dann auch bedienen, administrieren und verantworten müssen. Und das sorgt dann für den einen oder anderen interessanten Konflikt.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also es, ja. Aber auch dieses ist auch wieder typisch in der IT-Branche, glaube ich, dieses, oh weh, das kostet ja auch Geld. Oh, das ist ja gar nicht geschenkt. Das ist ja.
Wie? Ich habe gedacht, das wäre kostenlos, wie die AOL-CD damals. Genau.
Die Wolken da oben, da muss ich auch nicht für bezahlen. Ne? Also.
Aber das ist ein interessanter Punkt. Ich sehe bei manchen Kunden, dass sie jetzt so eine Hybrid-Geschichte fahren, indem sie halt von den großen Cloud-Provider weggehen und dann auch spezialisierte Cloud-Provider. Die sagen halt, okay, ich brauche einen gemanagten Kubernetes. Braucht dann einfach den ganzen anderen Driss nicht. Also suche ich mir einen Cloud-Provider, in Anführungsstrichen, der dediziert nur diesen einen Service halt anbietet. Und das ist dann auch günstiger.
Ja, genau. Aber ich glaube generell, der Trick ist es, wenn man selektiv in die Cloud geht, dann halt zu gucken, habe ich eine Rollback-Strategie? Und vor allen Dingen halt auch mal überlegen, nutze ich vielleicht nur Standard-Services und nicht irgendwelche tollen, fancy Services, die noch mehr on top machen, die es mir dann aber schwerer machen, wieder rauszukommen. Denn das ist natürlich auch so ein bisschen das Geschäftsmodell, dass man dir ein, zwei Basic-Services hinlegt, die gefallen dir dann, und dann kriegst du noch ein anderes Offering, wo du per Mausklick direkt dann noch weitere Angebote nutzen kannst. Und dann ist es natürlich umso schwieriger, wieder rauszukommen aus dem goldenen Käfig. Ja.
Sehr schön, sehr schön. Da haben wir ihn so ein bisschen vorgestellt. Wir haben dich gar nicht so richtig gefragt, dich vorzustellen. Würdest du sagen, nach diesen unfassend qualitativ hochwertig ausgesuchten Fragen ist noch etwas, was man über dich wissen müsste?
Ist doch eigentlich alles Wichtige gesagt für diese Folge. Nee, ich kann aber auch noch was ergänzen. Also wie man erkennen kann, arbeite ich in der IT-Branche, bin da Berater und Trainer und Blogger seit 18 Jahren. Und ansonsten spreche ich auch gerne in Mikrofone, wenn man sie mir nicht wegnimmt. Das heißt, ich darf den Focus und Linux Podcast darf ich moderieren. Ich habe das ThinkPad Museum und ansonsten bin ich auch Teil des Fax Informatiker Quintetts, das auch eine ganz lustige Runde ist. Das ist so in einer Nutshell, glaube ich, was man noch sagen könnte. Also ich habe Spaß daran, mich mit Techniken zu beschäftigen oder mit den Maschinen zu beschäftigen, die einem eigentlich Arbeit abnehmen sollte, die man ohne sie gar nicht erst gehabt hätte.
Es ist auch ein schönes Hobby, das Podcasten. Man lernt so viele Menschen darüber kennen. Ja?
Voll.
Dann entstehen so Podcast-Freundschaften. Ich meine, das Ergebnis der Folge sieht man ja jetzt hier. Und das ist schön. Also ich finde das immer, macht Laune. Ja.
Das finde ich auch.
Seit wie vielen Jahren Podcast hast du jetzt? Die Leute nach dem Talk kommen zu einem und sagen, hey, ich höre deinen Podcast. Das ist auch cool.
Das war eine weirde Experience. Stimmt, da hast du ja neben dran gestanden. Das war auf der Frostcon, genau, da hatte ich einen Vortrag gehalten und ich war vorher in einem anderen Vortrag und habe da nur zugehört und habe dann eine Frage gestellt und dann kam dann tatsächlich auch draußen jemand, der mich dann an der Stimme erkannt hat und ich hätte jetzt halt gesagt, naja gut, das ist so ein kleiner Nischenpodcast, ne, also die Wahrscheinlichkeit ist außerordentlich gering, dass du da Leute triffst, die das irgendwie hören, ne, also klar gibt es Leute, die das hören, weil sonst würdest du es nicht machen, aber man hat nie so den Kontakt zu den Leuten, die das auch wirklich hören und wenn man das dann mal sieht, dann ist das so ein bisschen weird, weil dann sind das Leute, die dich kennen, die du aber nicht kennst, das ist auf jeden Fall interessant.
Ich finde auch immer noch schön, wenn du was wiederkriegst, dass du, also man freut sich ja wirklich über die Nachricht, die mal kommt oder das Feedback zur Folge, ne, dass du irgendwas hörst,
Oder der Test des Kontaktformulars.
Ja, das ist sehr, sehr wertvoll. Also, das ist,
ja, voll. Mache ich auch immer liebend gerne.
Das ist auch, lässt uns beruhigt schlafen. Ne? Stell dir vor, wir hätten da einen Test für oder sowas. Das wäre ja wahnsinnig. Ja.
Oder ein Monitorsystem oder sowas.
Hey, wo kommen wir denn da hin?
Ja.
Das wäre viel zu professionell.
Christian, wie lange podcastest du jetzt schon?
Ich glaube, Focus und Linux geht jetzt in das dritte Jahr, wenn ich es, oder geht in das vierte Jahr. Ich habe da ein bisschen den Überblick verloren, um ehrlich zu sein. Also der ist gestartet im Januar 2022. Okay, also dann geht es jetzt in das dritte Jahr. Ansonsten, das ThinkPad-Museum wird jetzt am 23. ein Jahr alt. Und Faxinformatiker haben wir im Laufe dieses Jahres, haben wir da die ersten Folgen veröffentlicht. Ja, und das ist also noch nicht so super lang. Vor allen Dingen habe ich auch generell spät angefangen, überhaupt erst Podcasts zu hören. Das war so ein Pandemie-Ding. Ja, da, nachdem ich die 10. Tastatur, das 20. Brot gebacken hatte, dann dachte ich so, musste irgendwas anderes machen. Neben spazieren gehen und dann habe ich das halt mal kombiniert und habe halt mal in Podcast reingehört. Also war wirklich late to the party. Viele Leute hören ja seit Ewigkeiten Podcasts, bevor sie selbst einen machen. Das war jetzt bei mir nicht der Fall. Ich habe 2 Jahre vorher selbst gehört oder so und dann hat sich das durch einen Zufall ergeben, dass ich da die Option habe, selbst auch einzusteigen.
Aber schön. Freue ich mich immer, wenn eine Folge kommt. Kann ich auch nur, falls den Podcast noch jemand noch nicht kennt. Kann man auch gut hören, wenn man jetzt nicht Linux-Nutzer ist. Ne, manche Probleme sind Gott sei Dank noch ein bisschen weiter weg. Ich erinnere mich da so Cups-Driver-Probleme und so, wo ich dachte, oh Gott sei Dank habe ich damit keinen Stress. Ja. Da wollte ich.
Mit Windows wäre das nicht passiert.
Dafür hättest du mit Windows andere Probleme.
Ja.
Das stimmt, ja, das ist auch immer so der Running Gag. Ja. Nee, danke, freut mich sehr zu hören.
Ja, passend dazu, Hausmitteilungen, denn wir waren ja bei Focus on Linux, das wollten wir auf jeden Fall hier noch platzieren. Am 3.12., wenn ich jetzt gerade nicht komplett verwechsle, genau. Da durften die Sandra und ich was zur Entwicklung mit Open Source Tools so im Allgemeinen sagen. Ne? Das war so das obere Thema. Und ja, war eine schöne Erfahrung. auch fast 2 Stunden, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Also es war nicht ganz kurz.
Also es war jetzt nicht ganz kurz, aber ich glaube, 2 Stunden waren es auch nicht. Also eine Stunde 19, also das war eine der Episoden, wo unser Cutter oder unser Producer noch nicht so verärgert drüber war. Er hat dann später noch Folgen mit über 2,30 über den Zaun geschmissen bekommen. Die waren wesentlich schlimmer, kann ich euch sagen, für ihn.
Okay. Ja, ich habe noch ein paar Folgen noch vom Adventskalender noch auf der Liste. Sind aber echt ein paar Perlen dabei.
Ist auch dieses Jahr wirklich total ausgeartet. Eigentlich haben wir die letzten Jahre immer nur so 30 Minuten gemacht. Und dieses Jahr, ich meine, wir haben das Jahr über, sind glaube ich 3 Folgen, haben wir nicht veröffentlichen können, weil wir keinen Aufnahmetermin gefunden haben oder krankheits- und urlaubsbedingt. Und dann habe ich die halt quasi in den Kalender geschoben und dann haben sich da noch Zufälle ergeben. Und dann hast du ja Leute auch da, die brennen für ihr Thema und den willst du ja auch nicht mitten im Satz reinfallen. Fass dich kurz, 30 Minuten. Und ja, dann ist das eventuell ein bisschen ausgeartet. Also ich glaube, da haben wir alle noch ein bisschen länger dran zu hören. Sehr gut.
Ich finde, das Projekt ist mega. Also das ist schon, also ich weiß noch von auch generell, wie viel Arbeit ist, Podcast zu schneiden und alles zu machen. Und dann so viele Folgen. Ich habe es immer noch auf meiner Bucketlist, irgendwann auch mal Adventskalender zu machen. Aber Sandra wirkt schon ein bisschen nervös. Da kommt so ein nervöses Zucken.
Naja, an mir soll es nicht scheitern. Ne? Ich muss ja nur die Shownotes schreiben.
Oh Gott, ja, das ist
clever.
Ja, Sandra bietet es immer an, muss ich gleich mal zur Verteidigung sagen. Es ist nicht so, dass sie nicht immer Hilfe anbietet.
Ich glaube, der Trick besteht darin, und das war eine Lektion, die ich mitgenommen habe neulich aus so einem Training, dass man einfach das ganze Jahr über schon nebenbei ein bisschen produziert. Also, keine Ahnung, ihr seid auf einer Konferenz, nehmt mal ein paar Stimmen auf, die jetzt vielleicht nicht so im zeitlichen Kontext stehen. Also vielleicht nichts, was brandaktuell ist, sondern irgendwie so ein generisches Thema. Und dann hat man das im Prinzip auf Halde und kann das dann halt veröffentlichen. Oder das haben hier Andi und Wolfi vom Engineering-Podcast gemacht, also Engineering-Kiosk-Podcast, Grüße gehen raus. Die haben auch einen Adventskalender gemacht und die haben das so gemacht, dass die auch befreundete PodcasterInnen angeschrieben haben und haben dann gesagt, hey, hättest du Lust, daran teilzunehmen? Guck mal, du könntest hier so einen 10-Minuten-Slot haben, was für Themen wir uns vorstellen könnten oder ja, halt nach Themen gefragt. Und das ist, glaube ich, vom Aufwand bedeutend geringer als das, was andere Formate machen, die dann viel mehr Zeit dafür brauchen.
Ja. Ja, das Dranbleiben ist so das Wichtige. Also das merke ich auch. Ich habe hier noch einen zweiten Podcast, den ich mache, der jetzt gerade wieder in einer etwas längeren Pause ist. Du musst dranbleiben, musst produzieren und da muss eine Regelmäßigkeit drin sein. Ne? Also das ist das A und O.
Gar nicht so einfach. Nee.
Aber es muss auch Spaß machen. Also ich sage immer, wenn man es erzwingt, ist es nicht gut. Das merkt man, finde ich, auch dem Ergebnis irgendwann an. Wenn das jetzt so ist, oh, wir müssen jetzt alle 2 Wochen den Podcast machen, wir haben eigentlich nichts zu besprechen und keine Ahnung, morgen fliegt der eine dahin und der andere fährt dahin, dann ist man so im Stress und das macht keinen Spaß. Ja.
Das funktioniert nicht, ja, da stimme ich dir zu.
Gut, eine Hausmitteilung haben wir noch ganz schnell, denn wir sind jetzt quasi gar nicht mehr bei diesem großen X unterwegs. Früher hieß es mal Twitter, für die Älteren, die sich noch erinnern.
Also technisch gesehen sind wir da noch, aber wir bespielen das nicht mehr.
Wir bespielen es nicht mehr. Okay, Social Media, Sandra, Dankeschön. Das ist ja unsere Social Media Expandin. Das ist übrigens auch richtig schön in der Podcast-Produktion, dass ich Sandra noch schicken kann. Kannst du mal bitte bei Social Media was raushauen? Und dann wirft sie die GIF-Maschine an.
GIF oder GIF? Das wäre ja auch so eine Frage, die man stellen könnte.
Ich glaube, hier ist, glaube ich, GIF, oder?
Ja, ich bin auch Team GIF. Auch wenn es falsch ist, tut es mir leid für alle, denen ich das jetzt antue, wenn ich das ausspreche.
Also dann benutzt ihr auch Git und nicht JIT.
Genau. Ja, ist so.
Dafür sind wir jetzt bei Blue Sky. Und zwar auch unter Ready for Review Dev, also unter unserer Domain. Und ja, da ist jetzt ungefähr derselbe Content gerade wie auf Mastodon. Also wir bespielen die Kanäle nicht gesondert, aber wir gucken natürlich auch ein bisschen drauf und antworten gerne.
Christian, ist bei dir Blue Sky ein Thema?
Ah, ich habe schon befürchtet, dass die Frage kommt. Also ich finde den Grundgedanken ja gut, muss ich sagen. Also Blue Sky ist ja prinzipiell so ein dezentral ausgelegtes System. Ja, also du kannst ja auch, glaube ich, von Blue Sky Leuten auf Mastodon folgen. Also es ist ja, nutzt ja, glaube ich, auch in Teilen zumindest das ActivityPub-Protokoll. Das Problem, das ich halt irgendwie habe, ist, dass es halt trotzdem diesen sehr zentralen Ansatz sehr, sehr stark bewirbt und ich finde die Leute halt mega shady, die dahinter stehen. Also so Jack Dorsey ist irgendwie auch super problematischer Dude, wenn man mal so guckt, mit wem der so abhängt und was der so von sich gibt. Aber das ist ja nicht unbedingt etwas, das für andere Leute gelten muss. Also ich sag immer, seid da, wo ihr euch wohlfühlt, wo es euch Spaß macht, und wenn das Blue Sky ist, dann ist das so. Ja, und im Endeffekt hat man ja auch als Podcast irgendwo die Bestrebung, man will ja da sein, wo die Zuhörerschaft ist. Ja, und auch wenn wir jetzt moralisch sagen, dass diese Netze alle nicht gehen, dann erreicht man dann halt weniger Leute. Das kann ja auch okay sein. Also muss man ja nicht machen, aber wenn man Leute erreichen möchte und dann alle Wege benutzen will, dann ist das durchaus eine Option, dass man darüber nachdenkt. Also ich sage das zum Beispiel auch auf LinkedIn. Ne? Das ist ja auch, habe ich auch gemerkt, ist ein Instrument, das sehr nützlich sein kann. Also unsere Focus on Linux-Episoden, die bewerben wir auch über LinkedIn, und es ist erstaunlich, wie viele Leute da abhängen. Ich finde das immer super kringelig, weil LinkedIn so ein Business-Tinder geworden ist irgendwie. Schon. Aber das sagt Patrick immer, Grüße gehen raus, aber ich finde, es ist sehr, sehr treffend. Und ja, aber ja, ist halt immer so, du musst abwägen, ne? Willst du mehr so prinzipientreu oder willst du eher so Reichweite? Und da muss man, glaube ich, jeder muss dafür sich selbst die Entscheidung treffen.
Ja, das ist ein Ding. Also ich bin selber auch nicht auf Blue Sky, aber ich habe auch, wo Daniel meinte, mit Ready for Review, ich sage, ja, mach, kein Ding. Habe ich keinen Schmerz mit. Aber ich bin zufrieden mit Mastodon und ich brauche nicht noch ein zusätzliches soziales Netzwerk. Natürlich bin ich auch bei LinkedIn, aber das ist halt, das ist halt dem geschuldet, dass ich halt selbstständig bin und da kann man auch nicht alles.
Ja.
Also manche Spiele,
halt
manche Spiele
super
muss
drauf
man einfach mitspielen.
Ja, das ist schön gesagt, weil ich finde, gerade so im Business-Kontext, gerade wenn du bist ja auch sehr umtriebig auf Konferenzen, dann ist das halt das Tool der Wahl, um sich mit Leuten zu vernetzen. Also je nach Konferenz gibt es da Leute, die sagen halt, hä, Mastodon, was ist das? Das habe ich noch nie gehört, aber LinkedIn benutzen sie dann. Was ich halt häufig mache, ist, dass ich mich mit Leuten vernetze und sie dann direkt deabonniere, damit ich den kringeligen Content nicht sehen muss, der da gepostet wird. Das tut dem morgendlichen Blut auch ganz gut.
Ich finde, man muss halt gucken, wie du schon gesagt hast, wo die Community ist. Und Blue Sky ist für mich gerade so ein Testballon. Da schießen wir jetzt mal so ein bisschen Content hin, gucken, ob es irgendjemanden interessiert. Und dann kann es auch sein, dass der in 2-4 Monaten wieder weg ist, weil man sagt, okay, die Hauptbubble ist dann doch bei Mastodon. Und das ist ja auch für uns gerade die Plattform, wo so am ehesten noch ein bisschen Kommunikation ist. Und dann lohnt sich jetzt auch irgendwann nicht mehr, den Content woanders hinzuspielen. Ne? Also das würde ich schon sagen. Aber man probiert es aus und mal gucken, wo die Reise dahin geht.
Ja, man muss ja auch qualifiziert mitreden können. Also eigentlich bin ich auch überhaupt nicht qualifiziert, was zu Blue Sky zu sagen, weil ich es aus Prinzip schon nicht benutzt habe. Von daher ist das vielleicht der bessere Ansatz, es auszuprobieren und dann zu sagen, warum man es nicht nutzen möchte oder so.
Ich fand wirklich aus so Nutzersicht, UX und so Sicht, das wirklich erschreckend, wie nah es an Twitter dran ist.
Es sieht optisch genau gleich aus.
Wirklich, also ich logisch, bin ja sehr, sehr Frontend getrieben, ne? Und hab da schon, glaube ich, ein Gespür dafür. Und ich gucke auf die Seite und denke so, oh, ich bin auf Twitter versehentlich gelandet. Wo komme ich denn jetzt hier
weg? Aber ist das nicht ein logischer Schritt, weil der Gründer von Twitter Blue Sky aufgezogen hat? Mhm. Also ist irgendwie irgendwie naheliegend. Aber das ist halt auch
ich
der
sag
Grund,
mal so, man kann ja, es gibt noch eine 2-3 andere Designideen, ne, die man.
Ja, gut, aber wenn das einmal funktioniert hat, warum nicht nochmal benutzen, ne? Natürlich kann ich auch sagen, warum ich, wo ich eine Aussage oder eine Meinung äußere, wo ich das nicht ausprobiert habe. Für mich ist es halt, für mich war das halt, warum soll ich wieder eine Plattform bespielen, was so ähnlichen Charakter hat wie Twitter? Und wir haben bei Twitter gesehen, wo der Weg halt hingeht.
Ja.
Und solange ich halt bei Mastodon halt die Informationen halt oder die Interaktion habe, die ich halt möchte, sehe ich da keinen Grund, erstmal Blue Sky zu gehen. Aber wer weiß, man soll niemals nie sagen, ne?
Das was ist ich halt noch positiv finde, ist, dass ich so aus meiner Frontend-Bubble so ein paar Leute wiedergefunden habe, die es nicht zu Mastodon geschafft haben und für die ich aber auch nicht bei Twitter bleiben wollte. Und dann habe ich da einige wiedergefunden, gerade so aus dem US-Bereich, die interessanten Content haben und da schaue ich dann mal ab und zu rein. Also das ist dann auch wieder so ein Grund, manchmal so im Social Network einfach mal so mitzuschwimmen und zu gucken, wie es sich entwickelt. Ja. Sehr schön. Kommen wir zum Family IT Support und kommen wir zum Teil 2 ist es, glaube ich, der großen WhatsApp-Saga.
Next Generation.
Ja, Untertitel. Sandra würde sagen, ja, mir wäre das nie passiert, da rein zu geraten. Ja. Den Spruch habe ich auch vielleicht schon zwei, dreimal gehört. Für alle, die jetzt nur für den Christian zugeschaltet haben und die anderen Folgen nicht kennen, im Family IT Support habe ich schon mal darüber berichtet, dass ich so ein bisschen Bestrebungen habe, WhatsApp seltener nutzen zu müssen. Wir haben aber so eine schöne Familiengruppe. Und da sind dann die Großeltern drin, die Bonusgroßeltern, alle Verwandten. Also so die engere Verwandtschaft ist da drin. Dann gibt es natürlich eine eigene Oma- und Opa-Gruppe, wo quasi so der Fotostream von der eigenen Tochter hingeht und so. Weil die wollen ja auch teilhaben, ne? Jetzt also unsere Bonusgroßeltern, die wohnen in den Niederlanden. Das ist, die sehen jetzt nicht so oft die Kleine und wollen trotzdem Fotos bekommen. Und die funktionieren halt nur mit WhatsApp. Und ich glaube, ich habe in der letzten Folge schon gesagt, ja, ich versuche es jetzt einfach mal. Ich versuche, die leise zu migrieren. Und da die teilweise ein iPhone haben, weiß ich ja, dass sie iMessage haben. Aber ich dachte, na gut, dann schicke ich einfach mal über iMessage die Bilder und guck mal, was passiert. Sandra, habe ich erzählt, was passiert ist?
Ja, aber du darfst gerne den Zuhörern selber erzählen.
Ja, okay. Ja, ich wollte wissen, ob ich fragen kann. Weil ich fand, muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen stolz. Denn ich habe da fleißig Fotos hingeschickt über iMessage und es kam keine Antwort. Nix. Und zwei Tage später kam dann ein Anruf. Du Daniel, wir kriegen ja die Fotos geschickt, aber das ist die falsche App. Bist du das, der das schickt? Oder ist das irgendwie, keine Ahnung, der böse Hacker oder die KI, die jetzt irgendwas macht?
Ich sag, cool.
Ja, habt ihr gut gemacht, ne? Ihr wart eigentlich Teil eines Experiments und ihr habt ein anderes Experiment gewonnen. Also sie sind gerade so, ich sag mal, gebrieft drauf und sind auch jetzt über 70, ne? Also auch jetzt nicht mehr die Allerjüngsten, dass sie darauf nicht geantwortet haben. Ne? Dann aber auch direkt gesagt haben und dann bing mein großes Leiden fing dann an, dass sie nur WhatsApp nutzen wollen, weil sie das kennen und wissen, wie es funktioniert und sie wollen keine andere App haben und sie wollen nichts anderes bedienen müssen. Es soll alles in einem Ding sein. Genau. Dann habe ich Mastodon gefragt und habe gesagt, was macht man denn dann in dem Fall? Ja, und da hat sich der liebe Raphael gemeldet und hat so ungefähr gesagt, oder einer der Vorschläge ist gewesen, ja gut, dann stell sie vor die Wahl, ne? Andere App oder keine Kinderfotos mehr. Und ja, natürlich ist das nicht ganz falsch. Und ja, das ist natürlich der ultimative Weg, jedes Großeltern in eine andere App zu bringen. Ja. Da habe ich ja gesagt, naja, das ist für mich jetzt emotional ein bisschen schwierig. Das möchte ich nicht, diese Karte möchte ich nicht spielen. Vor allem möchte ich nicht spielen dieses, jetzt werdet ihr jetzt gezwungen, diese App zu nutzen. Weil ich ein bisschen Angst habe, dass sie dann die App nur nutzen für diesen einen gezwungenen Fall. Aber ansonsten bei WhatsApp bleiben. Ja, und noch schlimmer, dass sie dann sagen, dieses iMessage oder dieses Signal oder dieses Streamer, das ist ja riesiger Mist, da werde ich ja hingezwungen. Eigentlich ist ja WhatsApp viel cooler. Genau. Das so der erste Teil. Wir können ja meistens mal da anfangen, so ein bisschen zu quatschen, bevor ich lang rede. Es gibt nämlich noch eine Fortsetzung, aber da kommen wir erstmal rein. Wie sind denn eure Gedanken zu dem Thema?
Naja, so wo meine Oma halt Handy bekommen hat, habe ich ihr Trema drauf gemacht und Signal. Mhm. Und sie hat gesagt, über die zwei Apps kannst du mir schreiben. Dann kam halt die andere Verwandtschaft, die unbedingt WhatsApp benutzen wollen. Dann hat Oma aber schon den gesagt, naja, Sandra hat gesagt, die IT-Lerin, WhatsApp ist halt ein bisschen kritisch, lass doch bitte was anderes nehmen. Und da war die Aussage gewesen, ich habe nichts zu verbergen, lass WhatsApp benutzen. Also ist Oma halt mit einem Teil der Verwandtschaft bei WhatsApp. Ich habe Oma gesagt, Oma, ich kann nachvollziehen, dass du es so machst, ist okay. Aber du weißt halt, du hast Alternativen. Das heißt, mit mir und Axel kommuniziert sie über Trema. Und Signal ist wieder rausgeflogen, weil da kein Anwendungsgebiet halt für sie war. Und die Verwandtschaft, die unbedingt über WhatsApp nutzen möchte, dann nutzt sie halt WhatsApp. Bei meinen Eltern war es genauso. Die haben sich Handy geholt. Ich habe gesagt, mich erreicht über Trema. WhatsApp habe ich ihnen gar nicht drauf gemacht. Und dann kam einer von Freundeskreis von wegen, ja, WhatsApp. Und dann sagt, ja, installiert ihr. Das sind die Konsequenzen, ist okay. Und aber hier ist die App, mit der ihr mit Sandra kommunizieren könnt. Ich habe natürlich auch Verwandtschaft, die mir immer noch eine SMS schreiben, weil sie kein Signal oder Trema drauf machen wollen. Aber dann ist es halt so.
Ja, das ist schwierig. Also ich muss zugeben, ich habe da Glück in Anführungsstrichen, weil wir keine Kinder haben und da nicht in irgendeiner Schulgruppe drin sind und auch die Familien. Also bei uns ist das so, meinen Onkels und Tanten, denen konnte ich Signal schmackhaft machen. Eine Tante benutzt halt Threema und ich habe das damals halt so gemacht. Und das ist aber, glaube ich, ein Ansatz, der funktioniert nicht für alle. Ich habe dann halt an dem einen Tag so eine Rundnachricht an alle geschickt, dass ich halt dann zum 1.1., also ich habe das so kurz vor Weihnachten gemacht, dann halt nicht mehr über WhatsApp erreichbar bin, aus diesen und jenen Gründen. Habe halt kurz geschrieben, ne, halt hier Datenschutz, Meta und bla. Das aber auch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil du willst ja auch nicht belehrend wirken. Das ist, glaube ich, immer schwierig, wenn du den Leuten ihre Auswahl schlecht redest. Also du bist ein schlechter Mensch, weil du benutzt einen Messenger von Meta, der jetzt wegen dir meine Handynummer hat. Also wenn das ankommt, dann ist nichts mit Kooperation, glaube ich, zu wollen. Dann haben die Leute halt eher das, was deine sagte, oh, jetzt muss ich diese App benutzen, auf die ich gar keinen Bock habe, weil Christian so doof ist und keine andere Messenger benutzt. Das ist halt irgendwie blöd. Also ich habe dann halt so geschrieben, ihr könnt das gerne weiterhin benutzen, ich bin da halt nicht mehr anzutreffen. Wenn ihr weiterhin mit mir in Kontakt treten wollt, habt ihr diese Option, auch direkt Link zum App Store, dass ihr direkt, damit sie es ja nicht abtippen müssen. Und da waren erstaunlich viele, die das genutzt haben. Und ansonsten, also ich habe so ein paar Cousins und Cousinen, da schreibe ich halt über iMessage. Ansonsten die meisten habe ich bei Signal und eine Tante und einen Cousin habe ich bei Threema. Und das ist dann halt so. Also Threema funktioniert für mich aber auch nur so mittelmäßig. Also es kommt regelmäßig vor, dass ich Nachrichten bekomme, aber die dann erst Wochen später dann auch sehe in der App. Also da kommt dann keine Benachrichtigung und ich muss aktiv reingehen. Und wenn du die App halt nur für zwei Leute benutzt, die ohnehin nicht täglich schreiben, dann guckst du halt nicht täglich rein. Und dann ist es jetzt schon mehrfach vorgekommen, dass ich die Nachricht dann erst einen Monat später oder so gesehen habe. Und das ist natürlich auch ein bisschen ungünstig. Weiß auch nicht, woran es liegt.
Das ist, glaube ich, ein iPhone. Hast du ein iPhone? Ja, das ist, ja. Das berichten mir viele iPhone-Nutzer, dass das mit Threema.
Ja. Ah, okay. Ja, weil bei Android hatte ich das früher auch mal gehabt. Ich habe ja auch mal eine Zeit lang Android benutzt und da mache ich immer mal wieder kurzzeitig Experimente mit Android. Und da war das häufig auch so ein Problem mit dem Akku-Energiesparmodus und Hintergrunddienst-Synchronisation und so weiter. Aber ja,
Ja, also ja, ich glaube, mein großes Glück ist, ich habe einfach dieses WhatsApp-Game einfach nicht angefangen zu spielen und deswegen ist es dann einfacher zu sagen, hey, habe ich es einfach nicht fertig.
Es ist halt, ne, also bei uns Nachbarschaftsgruppe ist da drin. Die ist auch wichtig, weil ab und zu sind da wichtige Dinge drin, ne, und dann muss schon einer da drin sein, ne, sonst kriegst du Sachen nicht mit und sowas, ne, dann Tagesmuttergruppe und so weiter und so fort. Das ist halt die Krux damit, dass du da Kanäle hast, wo du an Informationen interessiert bist. Und dann kannst du natürlich irgendwas dir zusammenhacken, dass du da irgendwelche Bridges hast und keine Ahnung, wie das in eine andere App reinbekommst. Aber das ist halt alles, sag ich mal, vielleicht nicht so super praktikabel. Vorsichtig formuliert, möchte niemandem auf die Füße treten damit, ne? Die das irgendwie, den Matrix-Server irgendwo die betreiben, damit die da irgendwie das dann doch hinkriegen. Das ist die Krux. Ja, und natürlich, du kannst klar sagen, ich habe jetzt das Glück, ich habe jemand anderen, der drin ist, oder ich mach das Game einfach nicht mit, kann ich auch alles verstehen, ist wahrscheinlich auch aus heutiger Sicht nicht schlauer, aber du bist halt irgendwann drin gelandet und rauszukommen ist schwierig, ja. Aber ich habe euch eine Fortsetzung versprochen. Also wie gesagt, die beiden, wie gesagt, über 70, haben ja schon Pluspunkte, glaube ich, gesammelt durch, ich antworte nicht einfach auf eine Nachricht, auch wenn das Fotos waren, ne, mit dem Enkelkind, wo ich sage, den Hacker, der den Aufwand betreibt, der hat es ja schon fast verdient, den Zugang zu bekommen. Ne?
Da kannst du echt stolz sein. Also Hut ab, das ist eine sehr, sehr coole Reaktion. Ich würde mir wünschen, dass manche meiner Kollegen auf Arbeit so reagieren würden. Und die sind weitaus jünger.
Und da sind ja noch nicht mal, also wie gesagt, es sind ja sogar Bilder. Also ich finde ja Bilder ist, ich persönlich bin der Meinung, vielleicht bin ich da naiv, lass ich mich auch gerne eines Besseren belehren, dass es sich nicht unbedingt lohnt, solche Bilder zu generieren, um irgendwo den Zugriff zu bekommen. Weil du musst auch erstmal an die passenden Bilder bekommen, die authentisch aussehen, mit dem passenden Kind drauf und so. Und ob das dann lohnt für so einen Enkeltrick, ich weiß es nicht. Ne? Kann natürlich sein, dass jetzt einer sagt, ah, da gibt es einen Service für und keine
Ahnung. Naja, wenn deine Großeltern voll die Millionäre sind, dann lohnt sich das vielleicht.
Genau, aber dann musst du auch wissen, dass du über den Kanal drauf, also ist die Frage, wie wahrscheinlich ist das?
Ja, alles gut.
Kann sich natürlich trotzdem irgendwann lohnen. Auf jeden Fall finde ich gut, dass die so vorsichtig sind. Auf jeden Fall, dann hatten wir Nikolaus das Thema, ne? Weil ich ja das Experiment gemacht habe. Habe ich ja noch einen Rüffel bekommen. Also nett gemeinten.
Und ja, das fällt uns schwer mit den Apps. Habe ich gesagt, kann ich alles verstehen. Ne? Ich meine, ich zeige euch das gerne, wenn ihr euch die Signal-UI anguckt, dann eben die WhatsApp-UI. Das ist fast 1:1 das Gleiche. Ne? Aber ich verstehe auch, wenn ihr das nicht wollt. Und ich hatte gedanklich schon abgehakt. Also für mich war das schon die Niederlage. Und ich habe gedacht, oh, ich komme jetzt hier in den Podcast. Und dann kommt die Häme von der Sandra. Nein, Quatsch, das wird sie ja dann auch nicht machen. Ja. Und dann hat meine Tante gefragt, also die Tante meiner, jetzt kommen die ganzen Familienfelder. Die Tante meiner Frau ist die Bonusoma.
Also die Bonusoma hat gefragt.
Die Bonusoma hat dann gesagt, ja, was habt ihr denn gegen WhatsApp? Hat meine Frau gesagt, naja, es ist halt nicht so schön, wenn die Daten alle über Facebook laufen. Ne? Und wie die laufen über Facebook? Ja, WhatsApp gehört Meta und Meta Facebook, ne? Ist derselbe Konzern, ne? Was? Das ist Facebook? Ja, dann will ich da aber auch nicht die Sachen drüber schicken.
Sehr schön.
Und ich hab gedacht, was ist denn hier los? Weißt du, erst ging es den ersten Preis im Seniorenhacken und danach, was meine ich damit, ne, und positiv, und danach diese Erkenntnis. Und jetzt haben wir Folgendes vereinbart, das werden wir jetzt Weihnachten mal ausprobieren. Wir installieren mal Signal parallel. Einfach, weil meine Frau und ich beide Signal drauf haben und so zufrieden damit sind. Ne? Also wenn jetzt jemand hier Streamer anderes besser findet, alles super, aber wir machen jetzt mal das eine. Und wir nutzen es erstmal nur in eine Richtung. Wir haben gesagt, wir machen es erstmal nur, dass wir die Fotos drüber zur Verfügung stellen. Wir machen da eine Gruppe, wo die Großeltern drin sind. Und wenn sie da antworten wollen, dürfen sie da antworten? Ja klar, kriegen sie auch eine Antwort von uns. Wenn sie den Text, aber die Antwort über WhatsApp schicken wollen, weil ihnen das leichter fällt, dann haben sie immer diese Rückzugsmöglichkeit, in die sichere App zu gehen. Und dann probieren wir das mal 2-3 Monate aus. Und dann schauen wir mal, wo wir sind, wie gut das funktioniert und was da als nächstes kommt. Und das fand ich jetzt eigentlich so als Migrationsstrategie, vielleicht ist ja auch für andere interessant, einen ganz guten Zwischenschritt.
Cool. Das ist schön, weil das ist halt auch ein, ich glaube, das ist für uns halt schwer, uns in die Lage reinzuversetzen, weil wir halt einfach signifikant jünger sind und halt auch einfach Digital Native sind, könnte man sagen. Wir sind mit diesem ganzen Kram groß geworden. Wir verstehen, wie das funktioniert. Aber das wird uns vielleicht auch mal so gehen, wenn wir mal so 70 sind. Und dann fände ich es auch cool, wenn man mir so zwei Optionen gibt, dass ich mich langsam dran gewöhnen kann und mir nicht sofort alles wegnimmt. Das ist eine gute Strategie.
Ich bin wirklich sehr zuversichtlich. Ja, es ist übrigens auch Signal geworden. Wir haben erst über iMessage nachgedacht, weil eine von den Omas Android hat. Und dann war direkt die Anforderung auch zu sagen, nee, wir wollen aber was, wo alle drin sein können, ne? Und iMessage war dann, na, vielleicht doch nicht, weil End-to-End-Verschlüsselung, wie wir ja gelernt haben, ist ja noch nicht überall implementiert. Dann nehmen wir mal die Richtung. Und ich bin gespannt, ich werde auch hier im Podcast drüber berichten, wie das weitergeht.
Ich bin gespannt.
Ich auch, das klingt super. Drückt euch die Daumen.
Aber ich hätte
muss jetzt ja die Zeit überbrücken, bis Klingeling mal wieder richtig weitergeht, ne?
Ja, aber es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Daniel hat nämlich ein Foto geschenkt bekommen. Oder geschickt bekommen.
Ich habe ein Foto geschickt bekommen?
Ja.
Wann?
Letzte Woche.
Was habe ich denn jetzt vergessen?
Ja. Nee, aber zu Thema mit Trema, ich kann es auch nachvollziehen, bei Trema ist es auch noch die Hürde, heute sagen sie, ich muss da 3 Euro dafür bezahlen oder was das mittlerweile kostet, wo ich mir denke, naja, Bier kostet mittlerweile mehr in der Kneipe, aber okay, aber dann ist Signal eigentlich dann eine gute Alternative.
Ich finde vor allem 3 Euro ist halt auch einfach ein Witz. Ja. Ne? Also das rechnet sich auch nie im Leben mit den 3 Euro, sondern ich glaube, Threema finanziert sich vor allen Dingen dadurch, dass die halt auch noch so ein Business-Threema anbieten, wo du den Server halt bei dir selbst hostest. Und ich habe das mal bei irgendeinem externen habe ich das mal gesehen, dass der dieses Business-Threema auf dem Smartphone hatte. Und ich glaube, nur so hält sich der Service am Leben an. Das wäre das, glaube ich, nicht stemmbar.
Das denke ich auch.
Ja.
Gut. Das waren Family IT Support.
Jetzt kommt was, worauf niemand vorbereitet ist, außer mir in dieser Runde.
Gut, dass du vorbereitet bist, Daniel.
Ich bin gespannt.
Das ist eigentlich sollte mir dir das Angst machen, ja?
Ach, ich bin total gespannt.
Denn wir kommen zu einem Special, zu einer Sonderfolge, zu einer neuen Folge. Herr Zenzes will's wissen.
Oha.
ich habe mir gedacht, Weihnachten, da muss auch der andere Podcast hier mal erwähnt werden. Und es gibt das Herr Zenzes will's wissen Weihnachtsspecial, wo ich mir ein paar schöne Fragen ausgedacht habe für euch.
Auch für uns?
Natürlich.
Ich dachte, ich kann mich zurücklehnen und jetzt so gucken, wie der Christian gegrillt wird.
Und hat alles mit Weihnachten so im weitesten Sinne zu tun. Ich habe manchmal ein bisschen Sachen ein bisschen gebogen und so. Also wer sich nachher beklagen möchte, dass das man ja auch anders machen kann oder anders sehen kann, dafür ist jede Menge Raum gegeben, ne? Ja, wir gucken mal, wie fit ihr für Weihnachten seid. Ja, gibt verschiedene Kategorien, wie eben schon. Und ich habe gedacht, wir machen einfach mal, dass jeder von euch jeweils pro richtig beantworteter Frage einen Punkt bekommt. Es gibt auch ein paar Schätzfragen und da gewinnt dann immer derjenige einen Punkt, der näher dran ist.
Okay. Cool. Müssen wir reinrufen oder wie?
Nee, ihr könnt beide antworten. Es gibt dann mehrere Antworten. Also wir sind ja alle zivilisierte Menschen, weitestgehend.
Hallo?
Weitestgehend.
Wir fangen am 20. Dezember an, 1990. Da wurde etwas erfunden. Ich habe für euch, weiß es schon jemand von euch?
Nein.
Okay, ich hab drei mögliche Antworten für euch. Und zwar wurde entweder A, das World Wide Web erfunden, B, das D-Netz oder C, die Audio-CD.
B.
Das D-Netz, sagst du?
Ja.
D wie Daniel.
Ja.
Was war A und C nochmal?
A war das World Wide Web und C war die Audio-CD.
Mhm. Boah, die Audio-CD war, glaube ich, Ende der 80er, aber das Internet eigentlich auch. Das glaube ich doch auch, oder war das Anfang der 90er? Scheiße, das ist richtig, richtig schwierig. Eigentlich müsste man das wissen.
Habe ich auch gedacht, ja.
Aber ist das D-Netz nicht
älter? Also zu eurer Ehrrettung. Ich habe extra Antworten gesucht, ja, die alle in dieser Ecke sind. Ja, sehr also eng. Es sollte jetzt okay, auch nicht okay. Peinlich werden, ne?
Ich hau einfach mal, ich gehe aufs Ganze und sag mal, es wäre das Internet. Vermutlich liege ich falsch, aber.
Nee, du liegst richtig. Die erste Webseite wurde am 20. Dezember 1990 hochgeladen. Ob das jetzt das Datum der Erfindung ist, ne? Also Anwälte könnt ihr schon raus, kann Sandra schon rausschicken, aber es war am 20. Dezember.
Ja, ich wollte gerade
fragen, ich deshalb jetzt gemerkt, ja?
Ich dachte, das Internet wurde früher erfunden.
Naja, das ist ja bei diesen Erfindungen immer so. Also wir haben nachher auch noch mal eine andere Erfindung, wo man auch sagen kann, ja, ist aber auch eigentlich später oder früher erfunden worden.
Okay, wann wurde, aber dann frage ich dann Gegenfrage, wann wurde das D-Netz erfunden?
Das habe ich mir nicht aufgeschrieben, musste bei Wikipedia gucken.
Das können wir ja mal live recherchieren, weil das interessiert mich nämlich auch.
Das war aber, ich glaube, Ende 80er. Also das, oder ja. Es war wirklich in dieser Kategorie. Ich habe extra nach Sachen gesucht, die, ich habe mich immer an Wikipedia orientiert. Und am 20. Dezember wurde die erste Webseite dann hochgeladen. Ne? Also was er gemacht hat. Und ich fand ganz spannend, also meine Tochter ist am 20. Dezember geboren. Da ich dachte, schön. Das ist ja ein richtig schönes Ding. Und er war selber werdender Vater da. Also da war auch so ein bisschen Stress dabei. Da habe ich gedacht, kann ich mich noch hineinversetzen, wie das
ist. Ach, cool.
Ja. Ah, okay, aber das ist ja echt dann, also erfunden wurde es nämlich 1989.
Ich wusste das jetzt doch schon bei der ersten Frage, die anwählt.
Anzeige ist raus.
Ja, Anzeige ist raus. Dann kriegst du natürlich 1000 Bonuspunkte heimlich hinterher. Aber ja. Ne, die Ungenauigkeit bittet ihr. Das liegt alles an der Glühspezi.
Ja, genau. Polana. So, das D, ne? das D, also D1 war.
91 habe ich hier irgendwie stehen. Ja, also das deutsche D-Netz. Es gab auch das österreichische, aber das war inkompatibel zum deutschen.
Ja, also
da seid ihr jetzt schon tiefer in den Themen drin als ich. Ne?
Es gibt sogar ein D1-Netz und ein D2-Netz.
Interessant. Ja, ich wollte mir übrigens, Fun Fact, diese Fragen, ich habe gesagt, ich bin super smart. Ich habe hier so ein Jahresabo Perplexity AI geschenkt bekommen. Aha. Und die finde ich gar nicht so schlecht. Ne? Kriege ich auch kein Geld für, ich sage. Und habe gesagt, generier mir mal so ein paar Fragen hier dazu. Und dann kamen so Fragen und es wunderte mich schon, dass so wenig Quellen da waren. Und dann fing ich an zu recherchieren und musste doch einige Fragen wieder rausnehmen, weil ich einfach keine Quelle gefunden habe für die Behauptungen. Aber das mit der Erfindung der Webseite 20. Dezember, da gibt es auch Artikel, die in die Richtung so ein bisschen argumentieren.
Natürlich ist es ein Prozess. Ich glaube, da das auf einen Tag festzumachen. Aber ich glaube, wir sind nah genug dran. 20. Dezember 1990, so nah waren die anderen dann nicht dran. Genau.
Ja, ist okay. Lass uns mal gehen.
Gut. Glück gehabt. Gott sei Dank. Ich war schon kurz ein bisschen nervös. Dann, am 26. Dezember wurde ein berühmter Computerpionier geboren.
Boah, Alter.
Ja. War das A, Alan Turing?
Ah. Okay.
War das B, Charles Babbage? Oder war das C, John von Neumann?
Boah.
Ich hatte so eine Angst, dass ihr hier bei allem einfach sofort sagt, ja, das weiß ja jeder.
Ich würde auf A gehen.
Ich bin unfassbar schlecht, wenn es um sowas geht, aber ich hätte das irgendwie auch gesagt. Also Turing ist natürlich schon der größte Name jetzt hier in der Runde. Aber ist halt auch sehr, sehr bedeutend. Von Neumann aber eigentlich auch.
Ja.
Von daher würde ich ja fast schon sagen, das ist vielleicht kalkuliertes Kalkül hier, dass wir alle jetzt auf Turing gehen. Dann ist es hier Herr Neumann. Den wähle ich jetzt mal sicherheitshalber.
Okay,
ich bleib bei Turing. Ich sag A.
Und damit seid ihr beide falsch. Es ist Charles Babbage, der ist im 18. Oktober, am 26. Dezember geboren, 1791 in England. Am 18. Oktober 1871 in London gestorben. Und der war ein englischer Mathematiker, Philosoph, Erfinder und politischer Ökonom.
Okay, krass.
Und was hat er erfunden?
Schau, das ist die eine Zeile, wo ich dann aufgehört habe, Copy und Paste zu machen. Ey. Guck doch auf Wikipedia. Sekunde.
Ja, du kommst hier mit den Fragen.
Genau, Rechenmaschine war das. Also der hat eine Rechenmaschine entwickelt und hat dann auch eine Chiffre, die ich jetzt falsch aussprechen werde, die Vignier-Chiffre damit gelöst. Ja. Also wirklich so ein ganz uralter Computerpionier.
Okay.
Habe ich mir schon gedacht, dass das hilft, hier gleich mal so zwei prominente Namen drumherum zu packen.
Ja. Ging voll auf. Ich bilde mir ein, dass ich so eine Maschine mal im Heinz-Nixdorf-Forum gesehen habe oder eine Infotafel dazu gesehen habe. Übrigens auch immer eine gute Anlaufstelle, wenn man mal sich mit historischen, beeindruckenden Ereignissen der EDV beschäftigen will.
Das ist definitiv noch auf der Liste. Ich habe davon nur Gutes gehört.
Ja, also kann ich auch nur empfehlen.
Also war zweimal. Also,
sehr, sehr zu empfehlen.
Gut, kommen wir jetzt ein bisschen weiter weg von Weihnachten, ne? Aber immerhin, 20. November 1985 wurde ein Betriebssystem veröffentlicht, das die PC-Nutzung kurz vor Weihnachten revolutioniert hat. War das A, MS-DOS? War das B, Windows 1.0 oder war das C, macOS?
Ich würde sagen, es könnte Windows 1.0 gewesen sein. Das kam ja so Mitte, Ende der 80er raus. Und es war eine gewünschte Revolution, die dann aber doch nicht so cool war, wie sich viele das vorgestellt haben. Und DOS selbst gab es ja schon seit Anfang der 80er, wenn ich es richtig weiß. Und war dann keine Revolution mehr. Das kannte man ja schon.
Aber war das auch nicht mit Apple was so? Apple hat auch in den Mitte der 80er auch so durchschlagend. Und war nicht Apple sogar vor Windows? Und die Frage ist, ob das wirklich Mac OS hieß schon oder ob das anders hieß. Das könnte nämlich auch eine Funk-Geschichte sein.
Naja, hieß das nicht Macintosh früher? Macintosh System 6, 7, 8 und so, die vorherigen Versionen?
Das ist ein guter Punkt.
Ja.
Was die lieben das Zuhörer nicht sehen können, ist, dass ich einfach versuche, mein Gesicht überhaupt nicht zu regen. Ja.
Ja.
Aber du hast recht, MS-DOS gab es schon früher. Aber war nicht Windows?
Was loggen Sie ein?
Ja, warte mal. Windows 3.11 war aber, musste ich immer über DOS halt starten. Frage ist, ob das ja schon ein Betriebssystem ist.
Nee, das war eigentlich nur ein Frontend für MS-DOS. Also das hat sich eigentlich auch 95 war dann ja im Wesentlichen, hat noch auf DOS aufgesetzt und ich glaube, sie haben es dann erst mit, war es 98, wo DOS embedded war und ME und danach war es dann quasi erst Standalone. Ja, gut, also das sind, glaube ich, Details, in denen wir uns gerade verlieren.
Ich nehme mal C, Macintosh, also macOS. Auch wenn das wahrscheinlich falsch ist, weil vom Namen her das nicht passt, aber Windows passt mir da eigentlich auch nicht.
Ich bleib mal bei Windows 1 und vermutlich liege ich falsch.
Und erneut liegt Christian richtig. Windows 1.0, ja.
Aber war das wirklich, dass du dann gestartet hast und Windows kam oder kam erstmal so eine Befehlkette, dass du nochmal Windows eingeben musste?
Genau, es kommt ja als DOS. Also DOS ist ja erstmal dein rudimentäres Betriebssystem. Es ist ja auch Disk Operating System, ist ja die Abkürzung. Und das ist quasi nur ein Aufbau dafür, weil DOS ist ja auch jetzt kein Multitasking-Betriebssystem in dem Sinne. Das heißt, du brauchst irgendwie eine Shell, mit der du interagieren kannst. Da gab es die DOS-Shell lange auch. Und Windows war halt nur ein Aufsatz, wobei Windows 1 und auch relativ unspektakulär aussieht. Also das würden viele jetzt nicht mehr als adäquates, schönes Betriebssystem wahrnehmen. Das hat sich eigentlich erst so mit 3.0 geändert. Also da empfehle ich auch mal winhistory.de, das ist eine meiner Lieblingsseiten dafür. Das ist ein Mensch aus Berlin, der super viel Handbücher, Disketten und CDs sammelt. Und einer aus meiner Klasse hat damals in der Berufsschule von über 10 Jahre her, hat er schon seine Abschlussarbeit über Windows geschrieben und hat das als Recherchequelle angegeben. Könnt ihr ja mal reingucken. Also sieht jetzt gar nicht mal so schick aus. Also war nur ein Aufsatz.
Aber witzig, Wikipedia schreibt, dass es kein Betriebssystem ist, sondern eine grafische Benutzeroberfläche für MS-DOS. Ja.
Genau.
Und also ich glaube, ist schon wieder unterwegs. Ja.
Ja.
Konnte meine Mandantin überhaupt nicht lösen, weil es kein Betriebssystem ist.
Genau.
Ja.
Aber dann kannst du ja die nächste Frage vielleicht beantworten. Das ist nämlich die erste Schätzfrage.
Oh Gott.
In welchem...
Das sind wir ja besonders gut drin, Sandra.
Genau.
Ja, ja, das wird großartig. Das wird, vielleicht weiß es ja einer von euch. Vielleicht weiß es ja jemand von euch. Ich wusste es nicht. In welchem Jahr endete der Support für Windows 1.0?
Oh, wahrscheinlich um die 2000er herum oder so. Weil wahrscheinlich irgendwelche Züge noch das benutzt haben oder so.
Das könnte tatsächlich sein, weil auch die Bahn neulich noch nach Leuten gesucht hat, die Windows 3.1 administriert. Und ich habe daraufhin einen Artikel gesehen, dass 3.1 auch jetzt, glaube ich, noch, war es Kanada oder New York, da noch in den U-Bahn-System eingesetzt wird. Also ich glaube, die These, die ist gar nicht so schlecht, die du gerade aufstellst. Also vermutlich weitaus länger, als man vermuten würde. Ich glaube, Windows 3 kam Anfang der 90er raus. Wenn wir das mal so ein bisschen runterbrechen. Ich sag, glaube ich, 2000 ist gar nicht so unrealistisch.
Also okay, was sagst du, Sandra?
Ja, auch 2000.
Wie das Gleiche. Ach so.
Ja, wie das Gleiche. Ich habe zuerst 2000 gesagt, meine Mann. Nur fürs Protokoll
ja.
Hier.
Okay, warte. Dann, stimmt. Dann sag ich 2001 und dann gucken, wer von uns.
Und es ist 2001.
Wirklich? Ja. Okay, krass.
Aber die Sandra hat gesagt, wir haben einen Gast, muss ich nett sein. Ne? Mich hat sie nämlich letztes Jahr noch bei Teleprost abgezogen bei den Quiz-Sachen. Ja. Aber wir kommen zum Programmieren. Also ich habe auch gedacht, es muss ja ein paar Fragen auch für Sandra dabei sein. Weil, damit jetzt die große Aufholjagd kommt.
Shots fired.
Nein, ist alles ganz lieb gemeint.
Aber
ist ganz
Christian, gemeint. Jetzt weißt du,
ich hätte alles falsch beantwortet. Ich hätte alles falsch beantwortet.
Ja, du siehst gerade, wie schwer ich in diesem Podcast habe. Hör mal. Das ist so.
Ja, es ist wirklich.
Oh, jetzt habe ich das Gewissen. Nee, habe ich nicht, aber.
Los, hau raus.
Also wie gesagt, ich hätte alle Fragen bis jetzt falsch geantwortet. Auch die jetzt folgende. Welche Programmiersprache hatte ihr erstes Release am 25. Dezember? War das A, Fortran? War das B, Python? War das C, Ruby?
Das kann so ziemlich alles sein.
Ja.
Weil wir haben ja keine Jahreszahl.
Ja, die habe ich bewusst nicht. Die kann ich dir nachher sagen.
Ja, ja.
Die hätte es zu einfach gemacht.
Ich sag mal Ruby. Aber ich rate.
Ich sag mal Python. Ja.
Damit hat Sandra ihren ersten Punkt. 1996 wurde nämlich Ruby.
Und von? Weißt du das?
Das wusste ich mal. Aber
das
jetzt
waren Japaner, ne?
Genau, ich habe das zufällig nämlich auch recherchiert. Wir haben nämlich ja auch so ein Hacker-Jeopardy gemacht.
Ja, das habe ich gestern beim Sport
das auch
gehört.
Von,
das war witzig.
Genau, und da war das auch eine Frage. Das war Yukihiro Matsumoto, ein Japaner, der Ruby erfunden hat. Ja.
Kommen wir zu einer fiesen Frage. Ja, kleine Hilfe am Rande. Ich kann mir 2/3 der nächsten Antwort sehr leicht merken. Beim dritten Teil habe ich ein Problem. Es geht um einen weiteren Geburtstag. Wann hat Linus Torvalds exakt Geburtstag?
Oh, nee.
Uff. Boah, das ist schwierig.
Also willst du die Jahreszahl auch hören, ja?
Wenn du jetzt die einzige, ich sag mal, wenn du die ersten 2 Koordinaten richtig hast, dann fange ich nicht an, die Tage zwischen den Jahren zu rechnen. Dann reicht das auch. Wenn ihr beide die ersten beiden richtig habt, dann zählt auch die Jahreszahl.
Boah.
Boah, also es muss ja mal irgendwas mit Weihnachten zu tun sein. Ich sag mal 28. Dezember.
Okay, ich rate mal und ich glaube, es war der 12. Januar 1963.
Na ja, ist technisch echt nah dran, aber die ersten beiden Koordinaten hat Sandra richtig, nämlich der 28. Dezember. Das ist nämlich mein Geburtstag, deshalb kann ich mir das merken.
Ah, okay. Ja, das klingt plausibel.
Und 1969 wurde der RTL okay. Torvalds geboren.
Ah, ich hätte aber eher so auf 72 getippt, aber gut.
Gut, okay. Aber Sandra holt auf. Also ich sehe jetzt hier, ist on fire. Zeit für die nächste Schätzfrage. Seit wann gibt es den Advent of Code?
Schätzen, ja. Boah.
12 Jahre.
12 Jahre, das ist 2012, sagt.
Ich glaube, also ich habe das schon vor vielen Jahren mal gehört und glaube, es ab dann immer wieder gehört zu haben. Ich gebe mal 2010
ein. Richtig ist 2015, ein vierter Punkt für Christian, der damit 4-2 führt.
So, wie viele Fragen habe ich noch?
Es sind noch ein paar,
offen. Okay,
keine Angst, die nächste Podcast-Folge.
Also ich muss nicht aufgeben, ja?
Nee, du bist noch, ist noch möglich. Bei der nächsten Frage wäre ich fast enttäuscht, wenn Christian den Punkt nicht holen würde.
Gar kein Druck, Daniel.
No pressure.
Seit welchem Jahr liegen wahrscheinlich ThinkPads unter dem Weihnachtsbaum?
1992.
Ich muss ja was anderes sagen, sag ich mal 93.
Ja, also das war jetzt gut, ja. Das ist korrekt.
Was?
92.
Okay.
Also das wäre ja auch, der Podcast wäre ja so.
Ja, ist ja gut.
Ja, dann wäre der neue, das Medion-Museum.
Fun Fact, das habe ich mal als April-Scherz durchgezogen und die Leute haben das aber nicht als Scherz wahrgenommen. Das hat mich dann ein bisschen dran zweifeln lassen.
Noch nie so viel Downloads gehabt.
Nee, ich hab dann so ein Foto auf Mastodon gepostet von so einem alten Medion-Notebook. Das hab ich mir aber wirklich gekauft, weil dieses Jahr ist ja Ubuntu 20 geworden und das war das erste Notebook, das wir zu Hause hatten, auf dem ich auch Linux benutzt habe. Und ich wollte dieses Feeling von damals nochmal so richtig spüren. Und die Leute meinen auch so, hä, wieso Medion? Das ist doch mit Abstand das Schlechteste. Nicht so, okay, ich habe den /S Postfix irgendwie vergessen.
Kommen wir zu eurer Lieblingskategorie, zu den Schätzfragen. Mhm. In welchem Jahr wurde vermutlich, das ist jetzt wirklich nur eine Vermutung von mir, die erste Weihnachts-E-Mail verschickt? Und jetzt kommt der wichtige Hinweis, beziehungsweise der erste elektrische Brief. Also der erste elektrische Brief wurde in diesem Jahr verschickt. Die Weihnachts-E-Mail, habe ich mir gedacht, wäre ja ganz schön, wenn das auch noch passiert worden wäre.
Ich sag 89.
Das wusste ich mal. Ich glaube, ich sag mal 86.
Also es gibt da wieder 1 Million Entwicklungen, aber der erste elektrische Brief wurde geschickt 1971.
Was? Okay, krass.
Okay.
Auch ein spannender Wikipedia-Artikel, den ich mir jetzt auch nicht in meinen Fragekatalog reinkopiert habe, aber ist ein spannendes Thema. Und auch da wieder für alle, die jetzt schon die Polizei anrufen wollen, berechtigterweise, auch da gibt es natürlich sehr viel Interpretationsspielraum. Aber also ein Punkt für Sandra.
Das heißt, die Argumentation ist, dass das schon 71, da gab es schon das ARPANET. Und da waren Universitäten untereinander schon vernetzt. Und da gab es.
Ich gehe davon aus, ja. Also, das war irgend so ein. Ich bin im Netzwerk da nicht so drin, aber ja, klang alles plausibel bei Wikipedia.
Ja, ARPANET 1975, beziehungsweise, nee, Quatsch, 1969 sogar schon.
Ja, okay,
bis 1990. Das, ja. Also, das kommt hin. Ne? Das war ja einer der primären Einsatzzwecke. Spannend.
So, kommen wir zur nächsten Kategorie: Videospiele und soziale Netzwerke. Keine Angst, sind nur zwei Fragen.
Wie lautet deine ICQ-Nummer?
168874766. Und bei dir?
Okay, cool. 28707813, aber leider.
Nicht mehr verifizierbar, ne? Kann aber sagen, ja, meine war 5. und zwar, wir sind wieder kurz vor Weihnachten, und zwar am 22. Dezember 1989. Welches bekannte Videospiel wurde dort erstmals veröffentlicht? War das A, Super Mario Brothers? War das B, Tetris, oder war das C, Final Fantasy?
Super Mario.
Ich hätte jetzt auf Tetris getippt. Bei dem anderen Genre bin ich leider gänzlich unbewandert.
Ich meine, Super Mario war vorher.
Gut möglich.
Ja, Da gibt es doch diesen
Film. Aber kam doch, war doch nicht hier, Tetris war doch ein Release-Titel für den Game Boy, für den ersten OG-Game Boy. Und der ist, meine ich, Ende der 80er noch erschienen.
89, der ist 89 erschienen, aber davor gab es doch den Nintendo NES. Und da gab es, meine ich, keinen Tetris. Das wurde ausgeliefert mit Super Mario.
Das ist gut möglich, klingt auf jeden Fall plausibel.
Ich hätte auch Super Mario getippt, aber richtig ist Final Fantasy.
Was?
Echt? Krass, so alt ist das schon. Wahnsinn.
Und wieder hoffe ich, dass niemand jetzt was googelt und ich Unsinn erzählt habe.
Nö, das kann schon sein.
Also ich meine, Final Fantasy ist was älter, ja. Das war ja noch, also das kann gut hinkommen. Aber ich hätte erst gedacht, Super Mario.
Ich habe es auch mit dem Game Boy assoziiert, als ich die Fragen gelesen habe und habe gedacht, das müsste Mario oder Tetris gewesen sein, aber nein.
Ja.
Die Ursprungsfrage war auch in Japan, da habe ich ja, na, das deutet vielleicht zu viel auf Final Fantasy, deshalb.
Ah, okay. Ja, und Japan war ja auch immer noch mal ein paar Jahre vorne dran, muss man ja sagen. Also,
aber
ewig.
Final Fantasy kam das schon für den NES raus dann? Oder nur auf diese japanischen Konsolen?
Boah, ich würde jetzt gesagt, nur auf den japanischen Konsolen. Aber ohne es zu wissen. Ich habe jetzt nicht in Wikipedia. Nächstes Mal habe ich die ganzen Artikel offen. Ich sehe schon, das ist ja. Ich brauche eine Redaktion, die mir das zuspielt.
Ja, nee, aber das klingt plausibel, weil die ganzen Spiele, es dauert ja auch Ewigkeiten, bis sie dann bei uns in Europa angekommen sind. Also erst Japan, dann USA und dann Europa waren dann nochmal irgendwie teilweise 2 Jahre später oder so. Das kommt hin, aber krass.
Oh, also spannend. Ich glaube, ich muss schon wieder den Anwalt schicken, ne? Also Final Fantasy laut Wikipedia ist 87 sogar.
Aber 22. Dezember, habe ich jetzt nur die Zahl falsch getippt?
18. Dezember.
Okay, dann war meine Quelle schlecht. Aber ist ja trotzdem.
Ja, und ist für den NES entschieden.
Wirklich für
so,
den
es
NES
war sogar? Also, Wikipedia sagt, 18. Dezember 87 in Japan und 12. Juni 1990 in den USA auf den NES.
Aber Tetris war, glaube ich, älter. Also ich habe diesen Tetris-Film von Apple TV noch im Kopf. Und das war auch in Russland, dass es erfunden wurde.
Ja, genau, das ist in Russland erfunden.
85 sehe ich gerade. Und dann 88 in Europa erschienen. Aber auch echt super alt, ne?
Ja, also hier steht drin, erste spielbare Version 84.
Spannend.
Aber die erste spielbare Version, das war irgendwie auf einem Forschungsrechner in einer russischen Universität. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt zählt.
Ich verstehe auf jeden Fall, warum bei Günther ja auch niemand ein Notebook hat, um danach immer bei Wikipedia nochmal nachzugucken.
Ich habe da mal eine Anmerkung.
Ich habe hier auf Twitter, da ist einer, der behauptet, aber was anderes.
Und ich habe hier den Tetris offiziellen Telegram-Kanal auf und da.
Genau.
Das ist eine Fake-Zahl. Die da oben wollen, dass wir denken, dass es 88 rauskommt. Oh, war ja.
So, ich lasse beim nächsten Mal die Jahreszahl weg, weil da seid ihr zu gut drin. Es geht um ein soziales Netzwerk. Welches
Twitter.
Im Februar des Jahres gegründete Social Network hat seinen millionsten Nutzer kurz vor Weihnachten seines Gründungsjahres schon erreicht? Also im Februar gegründet und kurz vor Weihnachten 1 Million. War das A, MySpace? War das B, Twitter oder war das C, Facebook?
Ist Facebook nicht krasser explodiert?
Nein, nice, das war.
Ich
glaube, Facebook war nicht so krass explodiert, weil das mal nur auf Uni gedöns war. Ich bleib bei Twitter.
Ja, stimmt. Ich würde mal zu Facebook gehen, weil ich glaube, es gibt doch hier diesen. Boah, wie heißt der, dieser Facebook-Film?
Social Network.
Das Social Network,
genau.
Ja.
Den hatte ich mal vor Jahren gesehen und da sieht man ja auch dieses ganze. Entwicklung, wie es aus der Universität rauskommt, wie sie die Daten beschaffen und dann die Anklage. Und ich glaube, da ging es auch um Userzahlen und vielleicht habe ich ja Glück und es ist 1 Million.
Und es ist Facebook. 2004. Verdammt. Und Wahnsinn, damit führt Christian 6-3. Jetzt, Sandra, noch 3 Fragen. Also jetzt geht's um alles hier.
No pressure.
Alles
ich kann ja aufgeben, oder? Wenn ich aufgebe, dann hat Christian.
Nein. Jetzt kommt Weihnachtliches und Kurioses.
Oh Gott, ich bin so schlecht hier, weil in allen Kategorien bin ich voll abgedust. Na gut, und dann noch deine Fake-Fakten da.
Wenn es nach an einem Punkt liegt, dann einigen wir uns auf Unentschieden, okay? Ja. Dann liegt es am Moderator, weißt du, der. Fangen wir an. Und zwar der gute Edward H. Johnson, den ja jeder kennt. Der hat 1882 den ersten elektrisch beleuchteten Weihnachtsbaum präsentiert. Und ich wüsste gerne, ist eine Schätzfrage von euch, wie viele Lichter hatte der denn?
10. 1882. Nee, sagen wir mal 5.
Der erste Weihnachtsbaum, 5 Lichter.
Ja. Oder 24 wahrscheinlich war das dann das beste Pass. Aber das war teuer gewesen. Lass mal 10. Ich bin mal großzügig und gebe mal eine 10.
Ich gehe mal auf 30.
Einmal 10 und einmal 30. Es waren sogar 80 Lichter.
Was? Okay, krass. Und was für Lichter waren das dann? Also
such mal elektrischer Weihnachtsbaum, Edward H. Johnson. Ich weiß nur, der zweite hatte 120 dann schon. Also das ging dann rasant nach oben.
Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man so lange diese Tradition schon aufrechterhält, Lichter an Bäume zu ketten. Das ist ja auch spannend.
Naja, gut, vorher war ja mit Kerzen, ne?
Ja.
Also der Brauch mit dem Kerzen war schon im 17. Jahrhundert.
Ach, ist ja spannend. Hier, der war Vice President bei der Edison Electric Light Company.
Ja, da hat der Strom schon mal nichts gekostet.
Genau, richtig, ja. Und das war sogar, er hatte den bei sich zu Hause in New York City aufgestellt. Das ist ja spannend. Gab es da nicht auch mal einen Film zu?
Kann
das
sein.
Kommt mir irgendwie gerade bekannt vor.
Mir kommt es auch bekannt vor, aber ich habe jetzt nicht vor Augen.
Da müssen wir aber aufpassen, wenn das privat war. Es gab ja noch einen öffentlichen Weihnachtsbaum in Manhattan und der gibt es erst seit 1920.
Ah. Okay.
Gut, dass ich gesagt habe, wie die Person heißt und welches Jahr es war.
Genau.
Ja,
und eigentlich, wenn das mit Kerzen gewesen ist, nämlich diesen öffentlichen Weihnachtsbaum gibt es schon eigentlich seit 1912, aber erst mit Kerzen und erst ab 1920 mit Beleuchtung. Ja.
Den Film, den ich meinte, der heißt übrigens Edison, ein Leben voller Licht, hier mit Benedict Cumberbatch, der Thomas Edison spielt. Und eventuell kam das da drin vor. Das ist, glaube ich, auch mal ein Tipp wert.
Aber jetzt kann ich ja aufgeben, ne? Ich kann nicht, den Christian nicht mehr aufgeben.
Du hast ja schon so 2 Punkte der Herzen, wenn ich alleine weiß. Also, ja, also von daher, ja, kannst du ja noch mal knapp machen. Und zwar, das nächste ist, das muss meiner Meinung nach jeder mal gemacht haben, der irgendwas mit IT gemacht hat. Kennt ihr diesen klassischen ASCII-Art-Weihnachtsbaum? Der so, wo man Leerzeichen macht und dann Sternchen macht, ne? Und so hinmacht. Das ist so eine klassische Programmieraufgabe. War bei uns immer um Weihnachten rum, war das eine Übungsaufgabe, den zu programmieren. Und da wüsste ich gerne von euch, wie viele Zeichen der denn hat. Inklusive Leerzeichen und mit Stamm. Also die letzte Zeile ist der Stamm. Wenn er 5 Zeilen hoch ist. Das ist eine Schätzfrage. Ich glaube, ich zähle gleich mal von 5 runter oder so, damit das hier jetzt nicht einer hier anfängt zu zeichnen.
Nee, ich halte die Hände hoch. Ja? Ja. Also man sieht, ich tippe nicht.
Warte mal.
Und weil ich wusste, was hier ist, habe ich mir das wirklich ganz genau aufgeschrieben. Zeile für Zeile, wie viele das sind, damit ich hier bloß keinen Anschiss kriege. Also, Schätzung bitte.
Ich sag mal 50.
50, sagt die Sand.
Ich sag mal 30, keine Ahnung.
Und richtig ist 26. Oh.
Ich sag also, doch, ich Stamm bin unten. Schlecht im Schätzen.
Das ist einfach nur auch eine Glückssache. Einfach
ja, das sowieso, nur. Aber ja. Ich schätze extra ein bisschen mehr und ich bin, damit keiner im Team dann sagen kann, wegen Sandra zu niedrigen Schätzung haben wir sein Problem.
Aber du musst ihn jetzt nicht entwickeln in X in
Golang. Bitte mal den Weihnachtsbaum mit Golang programmieren, Frau Pasek.
Ja, genau. Das war so eine schöne Übung, um Schleifen zu üben. Oder Rekursion, konnte man auch schön
machen. Ja. Okay, cool.
Gut, letzte Frage.
Ich habe ja schon verloren. Können wir aufhören.
Oh.
Ja, los, komm, letzte Frage.
Welches Unternehmen startete 2004 das NORAD Center Tracker Programm, das den Weg des Weihnachtsmann in Echtzeit verfolgt? A, Microsoft, B, Apple, C, Google.
Das klingt so nach Google irgendwie. Sowas würde nur Google machen.
Ja, eben.
Den Weihnachtsmann tracken. Ja, und damit habt ihr beide recht.
Also, es ist halt echt so. Lass mal den Weihnachtsmann tracken, einfach nur, weil
es
don't geht. Be evil und weil es geht.
Genau, also es war Google und 2004 haben die es gemacht und ursprünglich wurde das Programm vom North American Aerospace Defense Command gestartet, aber Google hat dann halt 2004 seine eigene Version des Trackers entwickelt. Gibt es auch richtig viel Historie zu und Webseiten, wo man draufgehen kann und das alles machen kann. Jetzt gerade ist er noch nicht unterwegs, der Gute. Ja, der ist noch in seinem Dörfchen am Packen. Ja, und
Sandra hat es ja schon, hat schon gesagt, es ging doch deutlicher aus als gedacht. Sandra hat ganze 4 richtig gehabt. Herzlichen Glückwunsch. Und ich gehe mal nochmal 2 Mitleidspunkte, damit der Anwalt nicht kommt. Ja?
Dein Mitleid
Ungenauigkeiten in den Fragen. Und ich möchte mal so ein Espresso hier haben.
Und der du, Christian. Den Fragen war nicht mal richtig recherchiert und jetzt kommst du mit so Mitleidspunkte, ja? Entschuldigungspunkte sollten das heißen.
Dann heißen die Entschuldigungspunkte. genau, also die Sandra hat 4 Punkte, hat 4-mal das Richtige geraten, was ich mir wirr ausgedacht habe, betört durch meine Glühspezi. Und der Christian hat gewonnen mit glorreichen 9 Punkten. Herzlichen Glückwunsch.
Tada!
Vielen Dank. Es ist wirklich nur ein Glücksspiel und Sandra ist Gewinnerin der Herzen, können wir, glaube ich, festhalten. Und vielen Dank für das tolle Spiel. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr euch angetan habt. Das war eine neue Folge der Zensus Will's Wissen. Wer weiß, ob es nächstes Jahr nochmal neue, weitere Folgen gibt. Ja, das war das. Da stand in den Shownotes und Daniel hat was vorbereitet. Dann habe ich so ein kleines Teufels-Smiley gemacht. Schön, dass ihr mitgemacht habt. Vielen Dank. Ja, geht zur nächsten Kategorie. Und das ist klassisch bei uns in der Weihnachtsfolge, geht es immer darum, wie man denn Weihnachten feiert. Dann haben Sandra und ich gedacht, na, so langsam haben die Hörer raus, wie wir das machen. Aber beim Christian wissen sie es noch nicht. Und von daher haben wir gedacht, wir fragen mal den Christian, wie denn bei ihm Weihnachten gefeiert wird. Ich habe schon rausgehört, da kommt der Mann auch mit dem roten LED-Truck vorbei.
Genau, und bringt mir die Cola mit viel zu hohem Zucker- und Koffeingehalt.
Genau.
Ja, also Weihnachten ist bei uns vor allen Dingen mit viel Reisen verbunden, weil wir Weihnachten in aller Regel bei der Familie meiner Partnerin in Berlin verbringen. Das heißt, da fahren wir einmal quer durch die Republik und tingeln da einfach von verschiedenen Teilen der Familie hin und her. Also da ist eigentlich jeder Tag durchgetaktet. Und meistens verbinden wir es auch damit, dass wir noch Freunde besuchen, die auch in der Ecke wohnen. Und dann machen wir uns einfach ein paar schöne Tage. Und zwischendrin versuchen wir, den Mageninhalt drin zu behalten, weil natürlich üblicherweise viel zu viel gegessen wird und alle dann nur noch in Fötusstellung irgendwann auf der Couch liegen. Aber ich glaube, das geht vermutlich allen so, oder?
Das gehört dazu.
Das gehört dazu, ja.
Das muss so sein, ja.
Also im Januar muss ich mal zur Blutabnahme und da sehen sie mal, sie hatten aber ein sehr schönes Weihnachtsfest gehabt. Ja.
Cholesterin geht nach oben, B12 ja, nach unten.
Genau.
Gibt es so klassische Getränke oder Essen irgendwas, wo du sagst, das ist so typisch da an Weihnachten, der Klassiker?
Also ich mache das so, dass ich habe meistens schon ab Mitte Dezember nehme ich mir immer schon Urlaub, weil ich gerne einfach dann Ruhe vom stressigen Jahr habe und dann habe ich noch so eine Woche für mich und dann nutze ich die Zeit meistens tatsächlich und backe dann auch immer Weihnachtsplätzchen, die wir auch dann verschenken immer. Also wir versuchen eigentlich nicht so viel Dinge zu kaufen und zu verschenken, weil man kauft sowieso dann meistens immer das, was die Leute eh nicht brauchen, wenn sie keine Wishlist haben und einfach so eine nette Geste, was selbstgebackenes. Finde ich eigentlich gut. Da bin ich super langweilig. Ich backe halt immer Vanilleköpferl und ansonsten dazu noch Schokokrossis. Dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, ich glaube aber, das wird jetzt im Rahmen der Zeit ein bisschen eng, ich wollte mal Baumkuchen selbst machen, weil für gewöhnlich habe ich den immer nur selbst gegessen bisher und selbst machen wäre ja mal die Steigerung davon. Aber irgendwie haben alle Leute gleich reagiert, denen ich das erzählt habe. Die sagten alle, oder das ist ganz schön viel Aufwand und so. Und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das noch in der Kürze der Zeit mir antun will.
Hast doch Urlaub, dann passt das schon.
Genau, also das aber ist halt immer.
War nicht Baumkuchen, wo du das irgendwie im Feuer drehen musst oder so?
Es gibt mehrere Möglichkeiten. Du kannst es, also Hard Mode wäre genau das, so irgendwie schichten und drehen und gucken. Easy Mode wäre dann so, du nimmst halt so eine Backform und legst nicht so viel Wert drauf, dass das auch akkurat und geil aussieht, weil du knallst ja eh ein Kilo Kuvertüre drauf.
Ach so, okay.
Dann sieht das kein Mensch.
Okay, verstanden. Ja, gewusst wie, ne?
Bei uns gibt es immer Christstollen, den habe ich jetzt nicht ganz den ersten Advent diesmal geschafft, sonst mache ich den immer am ersten Advent.
Mhm. Und also jetzt backst du auch selbst?
Den backe ich dann selber, genau. Cool. Und der ruht jetzt im Keller. Jedes Jahr ist man so ein bisschen nervös, was er denn so macht im Keller. Weil du packst ihn ja, du lässt ihn trocknen und packst ihn dann in Alufolie ein, dann in eine Tüte und dann kommt er in den Keller und reift da, sag ich mal, 4 Wochen.
Und da kann krass. Natürlich auch was schief gehen. Bis jetzt ist immer alles gut gegangen. Aber das ist jetzt erstmal, dass wir diesen Keller haben. Von daher mal gucken. Und gerade letztes Jahr war richtig spannend, weil nach der Fertigstellung hat meine Frau den Stollen woanders hinstellen können und das ein Stück abgebrochen. Ein kleines.
Oh.
Ja. Und dann ist natürlich so, oh, Angriffsfläche, oh nein, oh nein, oh nein. ist aber alles gut gegangen und das ist jetzt schon so eine kleine Weihnachtstradition. Den gibt es dann immer am ersten Feiertag, bringe ich den mit und der wird bis jetzt immer alles weggeputzt.
Schön. Ja. Ich wusste gar nicht, dass das so ein immens aufwendiges Vorgehen ist, so einen Stollen zu backen.
Kommt drauf an, was du machst. Also ein Christstollen, klassisch, scheint wohl, aber jetzt auch dünnes Eis, ne, ist genauso gut recherchiert wie meine Fragen, dass, dass du den am ersten Advent oder um den ersten Advent machst, dann 4 Wochen ruhen lässt. Du kannst aber auch einen Quarkstollen machen und den kannst du dann direkt verzehren. Aber das scheint bei Stollen, habe ich jetzt auch schon mehrfach im Fernsehen gesehen, dass diese Lagerung da schon noch eine Rolle spielt.
Genau. Macht man dann auch am Anfang schon dieses Kilo Puderzucker drauf oder macht man das erst am Ende?
Das kommt am Ende drauf. Wir haben es bis jetzt nie gemacht, weil da auch relativ viel, also kommt erstmal relativ viel geschmolzene Butter drauf.
Mm.
Und dann auch sehr, sehr viel Vanillezucker. Und bis jetzt war es dann jedes Jahr so, dass die Leute geguckt haben und gesagt haben, da muss kein Zucker mehr drauf. Das ist in Ordnung, so wie er ist. Aber ja, mal schauen. Vielleicht dieses Jahr, weil ich kaufe jedes Jahr die Packung Puderzucker. Und jedes Mal sitze ich dann am Ende da, ach, die hätte ich auch erst in 4 Wochen kaufen müssen. Und wahrscheinlich machen wir es dann eh nicht drauf. Aber mal gucken, vielleicht gibt es ihn dieses Jahr.
Ja, aber ich dachte, Puderzucker wäre eigentlich nur für die Optik.
Und wahrscheinlich, also es hat ja auch ein bisschen Geschmack, ne? Also,
ja. Noch
also wir haben den bis jetzt immer weggelassen. Das schmeckt mit dem Vanillezucker, der bei meinem Rezept mit am Ende drüber ist. Da ist jede Menge drüber auch ja, gut. Der ist dann auch schon weiß und dann ist das auch okay. Ist ein bisschen trockener, aber wird immer aufgegessen von daher. Also entweder habe ich eine sehr nette Verwandtschaft oder schmeckt sogar. Ja. Ach Christian, du hast gesagt, du hast uns auch ein Rezept mitgebracht für die fleißigen Weihnachtsbäcker in der Ready-for-Review-Community.
Genau. Also es hat jetzt eigentlich nicht unmittelbar was mit Weihnachten zu tun, sondern das ist einfach nur so mein Lieblingskuchenrezept. Also ich koche gerne, ich backe auch gerne. Aber ansonsten, also ich brauche jetzt kein Vanillekipferl-Rezept mitbringen, dachte ich mir. Das ist halt, das kriegt man in unter 30 Sekunden recherchiert. Das ist keine Raketenwissenschaft. Aber immer wenn, wo Feierlichkeiten sind, zu denen ich auch eingeladen werde, dann heißt es immer, ob ich denn mal hier diesen Kuchen wieder mitbringen könnte. Und einmal im Jahr, wenn ich Geburtstag habe, bringe ich auch was auf Arbeit mit. Und das ist halt instantan weg. Deswegen anscheinend scheint das zu schmecken. Ist ein Rezept, das ich seit 10 Jahren mache. Die Rede ist von Zupfkuchen vom Blech. Und ist auch sehr, sehr lecker, sehr gehaltvoll. Deswegen gleich der Lifehack. Einfach die kalorienreduzierten Varianten von den Zutaten nehmen, dann kann man einfach das Doppelte davon essen. Nein, ganz so einfach ist es nicht. Das klingt auch, also ich habe Freunde von mir haben dann mal dann gefragt, wo das Rezept herkommt, weil das immer so toll schmecken würde und haben dann gedacht, ich hätte da irgendeine krasse Story von der Oma väterlicherseits aus dem Krieg überführtes Rezept oder was auch immer. Ist total unromantisch. Das ist ein Rezept von Kochbar von Vox.de von 2009 von einem User mit dem Namen Pommes Frites. herzlichen Dank.
Grüße gehen raus.
Grüße gehen wirklich raus. Also ich bezweifle, dass das, also ich war auch ein bisschen verwundert, dass es das Rezept noch online gibt. Also ich habe tatsächlich den Link rausgesucht. Ich habe hier den Ausdruck, das können jetzt die Zuhörenden natürlich nicht sehen, aber Sandra und Daniel sehen, da ist ein 10 Jahre altes Papier, also das ist ja auch noch mit Datum 8.7.2014, das habe ich einen Tag vor meinem Geburtstag ausgedruckt, weil ich da offensichtlich Freunde eingeladen habe und Kuchen gebacken habe. Und das sieht aus wie Sau, dieses Papier, weil da überall Butter und Kakaoflecken drauf sind. Aber ja, also man kann das auch online noch nachlesen. Da kommen natürlich nur gesunde Sachen rein. Also zum Beispiel, wenn ich mir mal die Standardmenge so angucke, die ich so für ein Blech nehme, naja, dann sind das halt schon mal irgendwie so 6 Eier, die da reinkommen und eventuell so 2 Päckchen Vanillezucker und nochmal 2 dedizierte Päckchen Vanillepuddingpulver. Natürlich auch, was sind es, 400 Gramm Butter, die zerlassen werden. Ja, also es ist halt was für die Seele und nicht irgendwie für die dünne Figur, würde ich mal sagen. Aber es schmeckt wirklich geil und das ist wirklich instant weg, wenn das irgendwo mitgebracht wird. Und ja, ich bin halt einfach ein großer Freund von Kuchen, wo auch einfach eine Vanillenote und viel Quark mit drin ist. 1 Kilogramm Magerquark kommt übrigens rein, das nur so informativ.
Also, ja, Kalorienbombe, aber nach meinem Geschmack.
Ja, ja, die Zutaten, also das sieht gut aus.
Das kann man auch noch toppen. Also ich habe jahrelang in Ergänzung dazu auch noch ein anderes Rezept gemacht, das ich leider nicht mehr machen kann. Und zwar ging es da um New York City Style Cheesy Cheesecake. Das ist, geht in eine ähnliche Richtung. Da hast du aber nur als Boden, nimmst du halt Butterkekse, die du zerlässt und in Butter auflöst. Also du nimmst Butterkekse und löst die in Butter auf.
Ja, du bringst warum zusammen, was zusammen gehört. Ja? Ja,
richtig. Also. Und da kommt halt ähnlich viel Quark rein und noch ein bisschen mehr Zitrone, damit es halt eben eine fruchtigere Note hat. Aber oben kommt halt auch nochmal, ich glaube, 300 Gramm Schmand oder so kommt drauf. Und da habe ich leider eine Unverträglichkeit entwickelt. Das heißt, das schmeckt geil, aber ich esse ein Stück davon und danach geht es mir leider gar nicht mehr so gut. Deswegen lasse ich das lieber.
Ja, aber Schmandkuchen ist auch so mal, das ist nochmal so eine, noch mal eine Steigerung zu Käsekuchen.
Ne? Ja, das
ist
nochmal so next level. Wenn du sagst, ja, Quarkkuchen, Kindergeburtstag, ich hätte gern etwas mit noch mehr genau. Transfetten und.
Aber wohl, mit die Fett-Challenge habe ich, glaube ich, gestern getoppt. Da haben wir nämlich Sahne und Schmand reingetan in die Füllung.
Okay, wow.
Now we are talking, ja. Eine wichtige Frage habe ich noch zum Tupfkuchen. Wie passt das mit den Mengenangaben? Der sagt nämlich hier 6 Personen, was in dem Rezept steht. Was ist so deine Erfahrung? Schaffen also, das 6 oder brauchst du da mehr oder weniger?
Es kommt drauf an, wie gestört die Leute sind, was Nahrungsaufnahme anbelangt. Also ich habe, glaube ich, hier das Rezept, das mir ausgedruckt wurde, war die Version für 12 Portionen. Die habe ich als zu viel befunden für ein Blech. Da kommen dann eher so 2 bei raus. Ich glaube, wenn man es auf 6 Portionen einstellt, wenn ich meinen handschriftlichen Notizen hier trauen mag, dann ist es so für ein Blech. Und ich mache meistens so genau die Menge dazwischen. Ich habe so 2 kleinere Bleche, die man mitnehmen kann, die man aber auch im Backofen schieben kann. Und dann ist es genau die Menge. Also wenn man es hier auf 8 einstellt, beziehungsweise auf 9, dann kommt man genau bei so 2 kleineren Blechen raus. Und das reicht auch so, wenn du auf Arbeit mal die Leute glücklich machen willst. Ja.
Das kommt definitiv auf die Liste.
Das sieht ja, das ist wirklich, das klingt auch total lame, wenn man sich das Rezept so anguckt und die Bilder, dann denkt man sich so, jo, ist ein Rezept von 2009, die Bilder sehen auch sehr nach 2005 aus, aber es ist geschmacklich einfach einer meiner Lieblingskuchen, den ich immer wieder gerne mache und die Leute haben da auch immer Spaß dran. Also auch wenn das Rezept nur 9 Bewertungen hat,
aber alle 5 Sterne, alle 5 Sterne.
Alle 5 Sterne und ich glaube, wenn ich meine ganzen KollegInnen damit reinnehme, die davon schon gegessen haben, dann müsste man das, glaube ich, verhundertfachen, dieses Rating.
Ja.
Es ist ein bisschen wenig Vanillezucker. Ich habe mal geguckt, auf meinem Christstollen sind nämlich schöne 100 Gramm. Ich glaube, in so einer Tüte sind 8 Gramm drin. Könnt ihr euch das vorstellen, wie das immer aussieht? Ja.
Aber du hast auch Unmengen normalen Zucker drin. Also der Kneteig hat ja auch 3 Päckchen Vanillezucker und noch 300 Gramm, ich nehme da immer Rohrzucker. Und dann kommt ja noch in die Soße, also in die Menge, die du dann halt darauf ausschüttest, kommen ja auch nochmal 3 Päckchen rein. Und du hast ja noch rohe Eier und ja. Also
und Vanillepuddingpulver, ja genau.
Es ist halt einfach komplett übel.
Ja, das ist
1 Kilo Magerquark.
Ich bin dann auch immer so.
Magerquark ist ja nicht das Problem, wenn du die Fettreduzierte nimmst. Dann passt das.
Reicht auch dicke.
Ja.
Ganz im Ernst, also nimmt er wirklich die Magerstufe, weil das ist halt einfach so schon mächtig genug. Und es ist auch immer, wenn ich das mache, bleiben dann noch so, ich würde mal sagen, so eine Tassenmenge von diesem Füllmaterial übrig. Und wenn wir diesen Kuchen backen, dann guckt dann meine Freundin immer so rüber, so, du wirst das jetzt nicht essen. Und ich so, soll ich sie wegschmeißen oder was? Und setze diese Tasse an und dann höre ich nur so, was stimmt denn nicht mit dir?
Also
zugegebenermaßen.
Das Schönste am Backen ist immer die Reste aus der Schüssel rauslecken.
Ja,
absolut, ja. Und diese Menge aus rohen Eiern, Zucker, Transfetten und Vanille, das ist halt das ist einfach
geil.
Also,
leider
du,
geil.
Du solltest das nicht, das ist wirklich leider geil, du solltest es nicht machen, wenn du gerade zu Mittag gegessen hast, weil sonst ruft wieder die Fötusstellung. Aber ist auf jeden Fall geil. Ja,
es ist schmerzwert. Also wir haben jetzt am Wochenende gebacken und sowohl Butterkekse als auch, ich habe ja eine riesige Schwäche für Kokosmakronen.
Oh ja, das ist auch toll.
Mhm. Also mit Kokosmakronen mich umzubringen, total einfach. Mach eine große, offensichtliche Falle, eine Kokosmakrone dahin, dann war's das, ja. ja, aber auch da die Masse. Zu lecker. Ja.
Leider geil.
Ich finde, es gibt da auch einen Unterschied. Also es gibt halt so dieses, mir ist übel vom Essen, weil ich einfach minderwertiges Essen gegessen habe oder einfach in einem Laden war, wo es nicht sauber war. Das ist sehr, sehr unschön. Und dann gibt es so dieses befriedigend, sehr übel auf der Couch liegen und sich einreden, das war es mir aber wert.
Das, genau.
Obwohl, es gibt noch ein Zwischending, wenn, das ist mir so bei Gans oder Ente, wenn die zu fettig waren, denn das ist so, war zwar lecker, aber eigentlich zu viel und eigentlich will ich, dass dieser Zustand auch wieder aufhört. Das ist dann halt.
Ja. Es gibt da auch ein Rezept, das fällt mir deswegen gerade spontan ein, weil es das auch immer bei der Familie meiner besseren Hälfte gibt. Mir fällt nicht ein, wie man das nennt. Das ist irgendwie so ein bisschen so Bruchprinzip, also so wie Bruchschokolade. Du vermischst halt einfach ganz viel, keine Ahnung, Salzstangen, Schokolade, Süßzeug, also wirklich ganz, ganz bunt gemischt. Und das ist dann so eine große Masse, die wird dann in kleinere Stücke zerrissen. Und das gibt es auch an Weihnachten immer. Und das ist auch immer sehr, sehr lecker, aber man darf da wirklich nicht mehr als zweimal reingreifen. Ich glaube, Bruchschokolade nennt man das, weil sonst ist hier definitiv übel, weil das halt einfach durch die Menge an verschiedenen Süßigkeiten, die da drin sind, du merkst halt quasi schon, wie dein Blutzuckerspiegel nach oben knallt, wenn du reinbeißt.
Was auch viel zu lecker ist, ist Grillasch. Kennt ihr das?
Wie? Grillasch?
Grillasch. Das ist primär mit Eiweiß, sehr viel Zucker, ganz wenig Mehl. das wird quasi so 800 Milliliter Sahne.
Okay.
Ich kann auch mal ein Rezept. Das kenne ich aber nicht. Also es ist nur als Referenz zu verstehen. Das ist so halbgefrorenes. Und das schmeckt so unfassbar lecker. Und das schmeckt zu süß. Muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Du beißt da rein und das löst sich so schön auf der Zunge auf und es ist einfach süß. Und dein ganzer Körper sagt dir, so süß solltest du aber nicht essen, das ist nicht gesund. Aber dann kommen andere Sinne, die sagen, oh doch, da kann ich noch ein bisschen
mehr von essen.
würde ich jetzt auch nicht empfehlen, wenn man so ein bisschen auf gesunde Ernährung guckt. Aber wenn es das mal gibt, also gerade wenn schön Schokolade dabei ist, sehr, sehr lecker.
Das sieht super aus. Ja, und ich finde halt auch, also ich meine, in der Vorweihnachtszeit gelingt es einem ja in der Regel auch nicht, sich gesund zu ernähren, weil du bist mit Freunden unterwegs, mit der Family, bist auf Weihnachtsmärkten, man wird irgendwo eingeladen und die 3 Tage ist dann halt mal Ausnahmezustand, solange man da nicht zu sehr über die Stränge schlägt und ja, man kann es ja dann besser machen. Also die Freude sollte man sich dann auch nicht nehmen lassen.
Eben.
Nee, ja. Und also dafür kann man im Januar ein bisschen auf die Bremse treten.
Also bei mir ist es meistens so, dass ich schon nach den Feiertagen gar keinen Bock mehr auf das Essen habe. Dann bin ich ganz froh, wenn es mal einen schönen Feldsalat wieder gibt, was einfach ist, weißt du. Muss auch nicht mal Fleisch dabei sein, einfach.
Ja.
Da ist man gesättigt und dann weiß man das auch nochmal so zu schätzen. Aber bei uns ist auch jetzt, dass das mit Weihnachten nicht unbedingt so früh losgeht. Also jetzt nicht, dass wir irgendwie im August anfangen, Dominosteine zu kaufen oder so, sondern eher später, also vielleicht
im September irgendwann. Ja.
Na, also eher schon, wir versuchen das schon später, obwohl ich sehr gerne Dominosteine mag. Aber das ist mir, wenn die dann rauskommen, meistens noch zu früh. Ja.
Dann, Christian, eine Frage. Wie kommt ihr nach Berlin? Deutsche Bahn oder doch mit dem Auto?
Also in dem Jahr fahre ich danach, nach Weihnachten, vor Silvester, noch weiter Richtung Hamburg zum 38C3. Deswegen ist das mit dem Auto schon mal gesetzt. Also, aber auch generell versuchen wir an Weihnachten. Also wir fahren da nicht erst am 23. oder so hoch, sondern schon ein paar Tage vorher. Und das machen wir in aller Regel dann auch, weil wir dann ein bisschen mehr Zeugs mitnehmen. Gerne mit dem Auto, also nicht, weil wir nicht gerne Deutsche Bahn fahren. Das versuchen wir schon immer zu machen, wenn wir sonst innerhalb Deutschlands verreisen. Aber da bietet sich das an. Mhm. Da machen wir das auch.
Und wahrscheinlich geschickt ein paar Tage vorher, dass dann die Autobahnen nicht so voll sind.
Genau, richtig. Lifehack. Und auch in der Uhrzeit gucken. Ja, das ist wirklich echt der Lifehack. Also wir haben das, glaube ich, einmal mussten wir notgedrungen wirklich am 22. oder so mit Öffis fahren. Und das ist wirklich so die soziale Kernschmelze. Das wollen wir ja nicht nochmal erleben.
Ist auch so unnötig aggressiv alles. Also das ist, da will ich gar nichts mit zu tun haben. Wobei ich sagen muss, was in den letzten Jahren extrem gut ging bei mir ist, ich war schon am 23. und am 24. einkaufen. Und habe vorher gedacht, okay, das wird jetzt die Hölle. Das dachten aber hoffentlich anscheinend genug andere. Dann hatte ich jedes Mal Glück, dass die Läden halbwegs leer waren. Ja, also kommt natürlich darauf an, wo du dann bist. Aber irgendwann bleiben die Leute dann auch zu Hause. Trotzdem würde ich den Wocheneinkauf immer vorher machen.
Das ist auch generell. Also ich versuche auch samstags nie was fürs Wochenende einzukaufen, sondern wirklich unter der Woche. Wir haben hier in der Nähe so direkt Rewe, Aldi, DM nebeneinander sitzen und die teilen sich auch eine große Parkplatzfläche. Und das ist am Wochenende, ist das einfach reinstes Kriegsgebiet, weil da steht auch regelmäßig ungelogen die Polizei und ist einfach nur präsent, damit da nichts passiert, weil oft die Polizei schon gerufen wurde, weil sich Leute wegen dem Parkplatz geprügelt haben. Und dann denkst du dir auch so, was ist jetzt hier eigentlich gerade kaputt? Es geht hier um einen Parkplatz. Ihr habt doch beide das Recht, irgendwie das einzukaufen, was ihr haben wollt. Aber prügelt euch doch nicht wegen dem blöden Parkplatz. Ja, verkloppt. Deswegen.
Ja. Ja. Das war Weihnachten mit Christian. Oder bei Christian. Kommen wir zu Ramsch. In Berlin. Aus Berlin, in Berlin. Und aus Berlin ins Modem kommen wir zum Ramsch aus dem Modem. Ja, Christian, hast du auch was mitgebracht? Mir steht
nicht in den Shownotes. Ja, und das ist sogar weihnachtlich in dem Zufall. Und eigentlich habe ich mich sehr darüber aufgeregt, aber mittlerweile finde ich es auch wieder cool. Und zwar habe ich im Black Friday habe ich eine Weihnachtslichterkette erstanden, die smart ist und programmiert werden kann. Habt ihr euch damit mal beschäftigt mit diesem Rabbit Hole?
Ich habe den Link, glaube ich, von dir gesehen. Kann das sein, dass du das bei Mastodon gepostet hast?
Ja.
Ja, ich habe da drauf geklickt, habe gedacht, oh, das ist mir zu gefährlich und habe es wieder zugemacht.
Gefährlich, weil so viel Zeit dann du damit
verbrennst. Okay, also ich fand, das sah alles sehr, sehr cool aus. Und dann habe ich gedacht, naja, ist vielleicht besser, dass ich das jetzt nicht mache.
Ich muss sagen, ich habe den Smart Home Game einfach mal einen Riegel vorgesetzt. Beim, wo wir hier die Hütte hingestellt haben, war das mal ein Thema gewesen. Und ich habe gesagt, ich möchte auch irgendwann Feierabend haben.
Verständlich. Absolut fair, absolut valider. Wir sind da auch nur durch Zufall drauf gestoßen, weil wir irgendwo einkaufen waren und nach Christbaumkugeln geguckt hatten. Und ich habe dann noch so rumgewitzelt, vielleicht gibt es ja das smarte Weihnachtslichterkette, weil das hatte ich mal vor 2-3 Jahren auf Arbeit mitbekommen. Da hatte ein Kollege sich so eine absurd teure Weihnachtslichterkette geholt. Aber also gut, war ein deutsches Fabrikat, ich glaube irgendwie Bosch oder irgendwie sowas. Also ist interessant, welche Hersteller das auch anbieten. Und da hat er mir ganz, ganz stolz gesagt, dass er die für nur 500 oder 600 € gekauft hat. Da dachte ich mir so, yo, okay, ein bisschen arg teuer für so ein bisschen Spielerei für 4 Wochen oder 3 Wochen im Jahr, aber cool. Und dann habe ich gesehen, das gab es im Angebot von der Marke, die Twinkly heißt. Und das waren dann für 200 LEDs, was haben wir jetzt bezahlt? Ich glaube 50 statt 70 oder statt 80, habe ich jetzt nicht genau im Kopf. Also so in einem Rahmen, wo man sich denkt, okay, ist trotzdem Geld, aber ist jetzt nicht schlimm, wenn ich es dann wieder zurückschicke oder wenn es jetzt halt nicht so super cool ist, wie man sich das Ganze erhofft. Ist eine Lichterkette, die im Wesentlichen sieht halt aus wie so eine Lichterkette, nur dass da halt RGB-LEDs drin sind. Das heißt, die kann man frei programmieren. Das ganze Farbenspektrum, das so eine WS2812B hergibt, das ist schon cool. Und ist halt so ein kleines Gerät, das du per USB-C einfach an beliebiges Netzteil anschließt und dann kannst du das fernsteuern. So. Und dann hatte ich halt gesehen, naja, okay, da gibt es auch eine Home Assistant-Integration. Mist, okay, dann muss ich das wohl haben. So, und dann haben wir das bestellt und dann kam das an. Und dann habe ich aber auch zwischendrin auch schon mal die Datenschutzbestimmung gelesen. Das hätte ich vielleicht vorher tun sollen. Und da stand halt drin, dass du diese Lichterkette mit einer App so wunderbar fernsteuern und programmieren kannst. Du kannst quasi ein Foto von deinem Weihnachtsbaum machen und dann erkennt die App, welche LED an welcher Stelle an diesem Baum ist. Und dann kannst du dann so tolle Animationen am Handy malen, welche Farbe wo wie ausblinken soll. Also da kannst du wirklich extrem viel Zeit reinbuttern und ist auch sicherlich alles sehr kreativ. Und um das Gerät fernzusteuern, muss es natürlich WLAN haben. Und um WLAN zu konfigurieren, musst du die App benutzen. Und um die App zu benutzen, musst du dich mit deinem Facebook-Konto oder halt mit einer E-Mail, mit einem Account einloggen. Oh. Dann dachte ich mir so, ja, möchte ich nicht so gerne. Und glücklicherweise, das Ganze war nämlich ein Kickstarter-Projekt 2016. Also das ist, glaube ich, ein Projekt, das auch in Mailand gestartet wurde. Und hat relativ schnell die Summe eingespielt, die sie brauchten, und wird seitdem auch fast unverändert produziert. Also es gibt jetzt eine zweite Generation, aber die ist jetzt halt auch, ich glaube, seit 2018 oder 2019 bauen sie die. Also das ist ganz gut ausentwickelt, dieses Teil. Und das ist wirklich ein schnöder ESP32, der da drin ist. Also mit WLAN, mit Bluetooth, das, was man auch irgendwie kennt, wenn man sich so ein bisschen mit Löten beschäftigt. Und deswegen gab es auch Leute, die haben das Ganze reverse-engineert und haben diese Kommunikation zwischen dieser App und diesem Device einfach mitgelesen und dokumentiert. Und ja, das kannst du dann halt einfach benutzen. Also Xlet ist da so das Schlagwort, das können wir auch mal in die Shownotes packen. Und das Ding ist halt nur, du musst das irgendwie ja mal ongeboardet bekommen, weil die App wollte ich natürlich nicht benutzen. Aber auch dafür gibt es CLI-Tools, da kannst du dann Mac-Adresse von deinem Access Point und Zugangsdaten eintragen. Und ich habe dann natürlich instantan vorher dieses Gerät schon, weil die ID konnte ich ja auslesen, auf der Fritzbox gesperrt, dass es nicht nach Hause telefonieren kann, weil ich dem Gerät auch nicht traute. Scheint aber nicht nach Hause zu funken, das ist nur die App, die halt Quatsch macht mit deinen Daten. Ja, und dann habe ich das Gerät halt ongeboardet bekommen, habe die Home Assistant-Integration eingespielt und dann habe ich es aber trotzdem nicht hinbekommen, da über Home Assistant diesen Baum dann fernzusteuern. Turns out habe ich dann auch einen fiesen Bug gefunden, der auch schon seit 2 Jahren bekannt ist, aber hat noch keiner gefixt. Das funktioniert erst dann, wenn du erstmalig die Farbe über die App änderst und da eine Animation malst und die da reinspeicherst. Aber die App wollte ich ja nicht benutzen, ne? Und dann habe ich aber Leute gefunden, die dann so ein bisschen Braindump-mäßig runtergeschrieben haben, wie so ein API-Call aussehen könnte. Und dann habe ich da echt, ich glaube, 5,5 Stunden reingebuttert und habe dann halt echt die API-Dokumentation studiert, während Freundin und ihre Mutter da waren. Die hatten wir da gerade zu Besuch. Und da habe ich mich so ein bisschen gechallenged gefühlt, weil die Frage war, na, hängen wir jetzt dann vielleicht vorübergehend die normale Lichterkette auf? Das geht ja jetzt nicht. Und dann habe ich so gesagt, okay, hold on, stopp. Ich setze mich sofort dran. Heute Abend wird diese Lampe leuchten, das garantiere ich euch. Was soll ich euch sagen? 23.30 Uhr, die Lichterkette lief. Scheiße. Ja. Also, das war dann ein bisschen Fummelarbeit, aber das war cool, weil ich habe mit vielen Infos, die es im Netz gab, habe ich es dann hinbekommen und ich habe sogar noch ein neues Tool kennengelernt. Und die Lichterkette läuft jetzt und wird hier gerne genutzt im Haushalt, ich sehe das. Wird gern angeschaltet, Farbe wird gern geändert und ja, hat sich dann doch gelohnt, auch wenn es schmerzhaft war.
Aber mega geil. Und sonst jetzt klappt einfach alles, ne? Also,
ja. Jetzt funktioniert das, war halt am Anfang ein bisschen Fummelarbeit, aber so lernt man halt auch Neues, ne? Also ich habe dann auch gemerkt, so, wenn du so API-Zugriffe skripten willst, das kann auch mitunter ganz schön fordernd sein, weil du hast natürlich bei der API, musst du dich authentifizieren und dann kriegst du einen Token zurück, das halt dann auch nur bedingt gültig ist und dann musst du halt relativ schnell sein, wenn du da so 5, 6, 7 API-Calls abjagen willst. Und da habe ich für mich das Tool Hurl entdeckt. Kennt ihr das?
Nee.
Nein.
Das ist ganz cool. Hurl.dev ist die URL. Das ist so ein CLI-Tool, das kann halt HTTP-Requests eben in einfachen Textformat ausführen. Das heißt, du machst einen Textfile auf und schreibst da einfach rein get HTTPS URL sowieso und kannst dann aber auch mit dem Return-Code oder auch mit dem Text, der zurückkommt, interagieren. Du kannst dann nämlich sagen, ach, guck mal hier in diesem JSON-Foo, der da zurückkommt, da ist irgendwo unter folgendem Tree ist da ein Wert, den du mir bitte ausliest, nämlich das Token zum Beispiel. Und das übergibst du dann als Parameter, wenn du direkt danach einen Post-Request auf die gleiche URL schickst, um dann zum Beispiel die Farbe zu ändern. Und das ist natürlich cool, weil du kannst dann damit auch so ein bisschen Unit-Testing machen und kannst dann sagen, okay, der Return-Code sollte eben jener sein und zum Beispiel die Ausgabe sollte so aussehen. Also du kannst es auch zum Beispiel in Unit-Tests, also in CI/CD-Pipelines benutzen, um deine Anwendung einfach zu testen, die du gerade baust. Und hier habe ich es halt genommen, damit ich dieses ekelhafte Login-Sachen auslesen und wieder zurückschicken, wegautomatisiert bekomme.
Ich war gerade auf der Webseite, die Syntax erinnert mich so ein bisschen an das API-Tool von IntelliJ. Da kannst du nämlich auch halt eine Textdatei sagen, hey, mach hier bitte API-Calls. Und dann hast du natürlich eine Oberfläche halt mit so einem Play-Button und die Syntax sieht dem recht ähnlich.
Ja, ist halt wirklich echt human-readable. Also auch wenn du jetzt nicht tief in dem Thema Programmierung drin bist, dann kannst du es halt ganz gut nachvollziehen und war jetzt halt irgendwie das einfachste Tool. Ich bin ja durch Zufall drauf gestoßen. Ich glaube, in der Xlet-Doku ist auch irgendwo ein Beispielcode und dann habe ich nachgelesen, was ist das für ein Code? Das sieht ja simpel aus. Dann habe ich irgendwo Hurl gelesen und dann war das halt das nächste Rabbit Hole. Aber ja, hat mir auf jeden Fall geholfen.
Cool. Richtig schön. Ja, dann kann ich ja nächstes Jahr auch kaufen. Dann komme ich mal auf dich zurück.
Ja, also vorbereitet. Das ist wirklich echt eine nette Sache. Ich werde das auch nochmal verblocken. Ich weiß nicht, ob ich den Blogpost fertig kriege, bis diese Folge rauskommt. Aber falls ja, dann findet man das in den Shownotes. Ja, also man sollte das halt, glaube ich, nicht zum regulären Preis kaufen. Aber man, wenn das im Angebot war, ich habe vorher auch extra geschaut, so mit Geizhals, weil das ist ja auch so ein berühmter Trick, vorher den Preis erhöhen, damit er dann reduziert werden kann. Aber das war, ich meine, das ist ein Produkt, das gibt es halt seit Jahren. Das ist halt auch irgendwie ausentwickelt. Von daher haben sie dann einen ganz fairen Preis gehabt. Aber mich würde mal interessieren, wenn man hier diese teuren Teile von Bosch kauft, ob da auch im Wesentlichen ein ESP32 drin ist.
Ja, das wäre mal spannend zu sehen, ja. Sobald die Paulaner-Millionen da sind.
Ja, die hast du ja schon.
Ja, ja, aber. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja. Ich habe auch
Daniel, was mitgebracht. Du hast auch was mitgebracht?
Ja, ich habe endlich wieder mal mit Python angefangen, so ein bisschen. Ich hatte so ein paar kleinere Projekte, wo es eigentlich darum ging, ein paar Daten aus verschiedenen Quellen zusammenzutragen und. Ich weiß halt damals, ne, jetzt alter Mann erzählt vom Krieg, habe ich Python so, so gerne gemacht. Und da war halt noch diese schöne Zeit, wo ich nicht wusste, wie man Software entwickelt. Ne? Also, ja, das meine ich wirklich ernst, weil das ist voll die Blockade im Kopf, wenn du weißt, oh, ich brauche irgendwie ein Bildmanagement und ne, dieses ganze Dependency-Zeug muss sein. Ich kann das nicht einfach auf der Maschine installieren und mich dann freuen, dass Libraries da sind oder halt nicht. Ne? Ich muss aber sagen, damals, sogar zu Uni-Zeiten, war einem das egal. Irgendwas installiert, irgendwelche Kommandos ins Terminal gehackt und Hauptsache das Skript lief dann am Ende. Virtual Environment oder sowas habe ich nicht gebraucht. Ging auch ohne, ne?
Ja.
Und seitdem ich dann dummerweise auch mal professionelle Software entwickelt habe, ist das so eine Blockade, dass immer, wenn ich in so ein Ökosystem reinkomme, dass ich dann immer erstmal gucken muss, wie macht man das jetzt hier eigentlich richtig? Und das ist aus meiner Perspektive, die jetzt wieder natürlich sehr subjektiv ist, zum Beispiel bei Rust und Golang ganz gut gelöst, weil da gibt es schon da die eine Richtung. Bei Python, so gern ich das mag, fand ich das extrem unübersichtlich. Weil dann war da Pip, Poetry und Gedöns, ne? Und du denkst dann, okay, was soll ich jetzt nehmen? Und dann fangen die noch mit 1 Million Formattern und Lintern an. Und es sind so viele Tools und du findest nicht so dieses, das ist der Sane Default. Und ein guter Bekannter für mich, der Oliver, der hier auch hoffentlich heute zuhört, von dem wusste ich, dass der viel mit Python macht. Und der hatte mir schon mal so ein Gist zusammengestellt mit so ein paar Hints, was man so in der Python-Welt machen kann. Und dann habe ich den Link nicht gefunden, habe ihn nochmal angeschrieben und gesagt, ja, irgendwo gab es doch das mal. Und dann hat er mir gesagt, du, das brauchst du alles nicht mehr. Die coolen Kids in Python-Land, ja. die nutzen UV, also UV geschrieben. Und das war das Tool, was ich als JavaScript-Kiddy ja, sofort verstanden habe. Denn das war die All-In-Lösung. Die legt dir das Virtual Environment an, wenn du möchtest. Musst du aber nicht. Die installiert Dependencies für dich. Die kann deine Skripte laufen lassen und so weiter und so fort. Du hast ein Command-Line-Tool, mit dem du alles machen kannst. Und das klappt out of the box gut. Ich habe bei mir im Blog drüber geschrieben, so ein bisschen so Hallo-Welt-Beispiel, Flask-Server aufsetzen. Ich fand es extrem straightforward und ich wurde natürlich sofort als JavaScript-Mensch deshalb auch angesprochen, weil das Tool natürlich in Rust geschrieben ist.
Natürlich.
Ja, da ist ja noch ein Linter mit dabei von derselben Gruppe. Der Name vom Linter fällt mir jetzt gerade nicht ein, den packe ich aber noch in die Shownotes. Das ist so einer der, also ich weiß nicht, ob es eine Firma ist oder ob das eine Gruppe von Entwicklern ist, so genau bin ich nicht reingestiegen, die so ein paar Tools entwickeln für dieses Python-Universum, die alle drauf getrimmt sind, dass das performant ist, dass das gut geht, dass das schnell geht. Und ich würde heute so sagen, als Nicht-Python-Experte, und das möchte ich 5-mal unterstreichen,
wenn du mit Python einfach mal was machen willst und du hast dasselbe Problem wie ich, dass du da irgendwie was Vernünftiges an System drumherum haben willst, ne? Also wenn du Java nicht ohne dein Maven oder Gradle machen willst, oder dein Node nicht ohne NPM, ne, dann schaut euch mal UV an. Ich finde das wirklich gut. Du kannst auch eine Python-Version drin definieren und alles, ne? Also es ist so ein schönes, durchdachtes, gut dokumentiertes Tool und kann ich euch nur wärmstens empfehlen.
Das klingt so ein bisschen danach, das sieht so ein bisschen nach an, wie so das SDK-Man für die Java-Welt, wo es auch Toolings mit installiert. Also ich, mir ist schon klar, dass es ein bisschen mehr kann, weil das einfach im Python-Ökosystem auch ein bisschen anders funktioniert als Java-Ökosystem, aber vom paar Feature her würde ich sagen, das SDK-Man für Python.
Genau, ich würde sagen, also das du hast ja sowieso bei Python immer diese Virtual Environment-Geschichte. Ja. Und das andere, das hast du also von daher auch und darüber bist du es, glaube ich, und jetzt ist echt dünnes Eis, ne? Also wenn ich für die Quizfragen nicht verhaftet werde, dann jetzt gleich über meine Python-Äußerungen. Da gibt es natürlich auch Tool, mit dem du hier Pip-Environment und sowas, Pip-Env machen kannst und dann darüber definierst du deine Python-Version und dann hast du da quasi dein System, in dem du läufst. Das ist alles halt ein bisschen anders, als wir es aus den anderen Ökosystemen kennen. Und das macht die halt einfach mit, weil es so ein bisschen zu deinem, so wie ich es verstanden habe, Entwicklerflow mit dazugehört, dass du ein Tool brauchst, das das irgendwie verwaltet. Du kannst dann mit, ich glaube, Poetry ist dann noch im Rennen und anderen Tools, das alles dir auch zusammenstecken oder du sagst einfach, okay, ich nehme eine Lösung und nehme die. Von daher, ja, es kann auch das, was SDK-Man kann, aber ich würde sagen, es ist nochmal ein, zwei Level drüber, genau, weil der Schwerpunkt ein anderer ist, ja.
Also die wollen halt eine ganzheitliche Lösung für die Python haben, weil die haben ja Projektmanagement, Toolmanagement und Python-Management. Und in Java-Welt mache ich das zum Beispiel mit dem Projektmanagement ja ganz anders. Aber ich brauche ein Tool für Toolmanagement, ne? Und darum ist das SDK-Man da interessant.
Ja. Übrigens habe ich es nochmal schnell gegoogelt. Also die Seite dahinter ist astral.sh. Und der Linter, den ich eben erwähnt habe, heißt Ruff, R-U-F-F. Und ich hatte nur eine kleine Codebase, von daher ist das immer schwierig, einen Linter dann zu bewerten. Ne, könnt ihr, wenn ihr auf die Webseite geht, seht ihr dann hier natürlich herausragende Zahlen, das schnellste, was es da so ungefähr gibt. Mir ist aber auch bei einem sehr kleinen Projekt aufgefallen, dass das wirklich so war. Ne, also du lintest und es war einfach fertig und ich kann mir schon vorstellen, wie gesagt, wir verlinken ja die Seite auch noch zu Ruff, dass das auch bei größeren Codebases, ich sag mal, in vertretbarer Zeit ist. Und ich persönlich bin ja immer der Meinung, dass Testing, Linting muss schnell laufen, damit das dich nicht auffällt bei der Entwicklung, damit nicht jemand Leute anfangen, das Tooling auszuklammern, weil sie keine Zeit haben, darauf zu warten.
Das ist echt so. Also ich habe auch mit Ruff schon gearbeitet. Also ich schreibe ja auch bisschen Ansible und also Plugins für Ansible baue ich ab und zu so ein bisschen. Und da merke ich schon, dass halt das normale Python-Add-on für VS Code, was dann im Hintergrund halt immer PyLint ausführt, das halt echt super träge irgendwann. Und Ruff ist halt einfach instant da, also richtig gutes Tool. Und wenn UV von denen auch ist, dann habe ich überhaupt keine Bedenken, dass das Tool genauso grandios ist. Und auch die Performance-Charts, die sehen ja echt interessant aus. Also ich meine, Pip ist halt schon funktional. Es ist halt super träge irgendwann. Also das merkst du schon, wenn du so eine Anwendung installierst oder du machst ein Pip3-Install Ansible mit allen möglichen Modulen. Das dauert halt richtig lange. Ist echt nicht schnell.
Und ich muss einfach mal sagen, aus dieser wiederkehrenden Ecke, ne? Wie gesagt, jemand, der vorher keine Software entwickeln konnte, muss man klar sagen, den hat es alles nicht gestört, dann fängst du an, Artikel zu lesen und dann ist so, ja, du musst Python 3 als Befehl nehmen. Nee, du musst Pip 3 als Befehl nehmen. Du musst Pip als Befehl nehmen. Ja, mach doch das und konfigurieren es. Und das macht alles Sinn mit den verschiedenen Versionen irgendwo im Python-Kosmos, weil man ja diesen Wechsel von 2 auf 3, so wie ich es mitbekommen habe, sich ein bisschen Zeit gelassen hat, den so richtig hart durchzuziehen.
Das hast du aber sehr nett ausgedrückt.
Ja, ich bin nur nett. Nachdem ich die Fragen hinter mir habe, kann ich ja jetzt nett sein. Und das ist halt einfach, das ist das Internet wieder ein Nachteil. Ja, da kannst auch die KI deiner Wahl fragen. Da kommen 4 Millionen Beispiele, die 1000 Tools da reinbringen und ja, dann musst du noch jenes installieren und du denkst dir so, hey, ich will hier nur ein einfaches Skript schreiben, ich will auf die Datenbank und danach soll das da reingepasst werden und dann möchte ich die Analysen drauf haben oder keine Ahnung was haben. das, was mir halt damals, sage ich jetzt mal so, an Python Spaß gemacht hat, dass ich immer das Gefühl hatte, gut, man muss sich ein bisschen an die Syntax gewöhnen, aber ich fand, das war eine sehr ausdrucksstarke Sprache und es war immer sehr leicht, mit wenig Code mein Ziel zu erreichen.
Ja.
Ne? Und jetzt ist so das Drumherum so ein Toolset, wo ich sage, oh ja, damit kann ich mir vorstellen, auch professionell zu arbeiten, weil es sich einfach nicht in den Weg stellt. Genau. Mein Ramsch aus dem
Mund. Cooler Tipp, also vielen Dank dafür. Das nehme ich auch mal auf meinen Backlog mit. Das gefällt mir sehr.
Ja, probier's mal aus. Also wenn du nämlich da mehr machst, würde mich da auch wirklich nochmal, komm, melde dich auch mal bitte, wenn du da noch ein bisschen was gemacht hast. Mich würde nämlich wirklich interessieren auch. Beim Oliver weiß ich auch, dass er professionell das einsetzt und da viel mitmacht. Aber das Feedback so aus der Praxis, das würde mich schon sehr interessieren.
So, ich habe auch ein Tool mitgebracht, nennt sich, ist total schnöde, nennt sich RunSR, bisschen blöde zum Googeln.
Ich wollte gerade sagen.
Und zwar geht es darum, wie kriege ich meine Tasks organisiert in ein Entwicklungsprojekt, was nur auf Shell-Skripten basiert. Also die Idee ist dahinter, wenn du vielleicht auch in gemischten Ökosystem, also ein Projekt hast mit gemischten Ökosystemen, das ist ja im Enterprise-Umfeld ja nicht so ganz unüblich mit JavaScript im Frontend und Java im Backend. Und du möchtest, dass beide Ökosysteme ihre Tooling behalten, trotzdem müssen die anderen halt irgendwie das irgendwie zum Laufen kriegen, kriegen aber die Befehle halt nicht hin. Da kannst du nämlich einen sogenannten Run-SH-Datei ablegen in deinem Projekt, was dann mit dem Tooling nach einem bestimmten Pattern halt Shell-Skripte vorlegt, sodass du dann einfach nur sagst, run install, da ruft es eine Methode halt auf, eine Shell-Methode auf, die dann halt eine run Doppelpunkt Doppelpunkt install heißt und dann packst du alles rein, was man braucht, um halt diesen Befehl halt auszuführen. Also ich könnte mir vorstellen, dass man zum Beispiel sagt, run Frontend Build und dann verpacke ich das in einem Shell, was man alles braucht, um ein Frontend zu bauen und dasselbe auch im Backend. So, das können, also das wäre halt so, sagen wir so Klebstoff, um beide Ökosysteme hinzukriegen, zu vereinen und trotzdem, dass man den anderen nicht unbedingt lernen muss, wie das andere Ökosystem halt funktioniert.
Klingt gut. Hast du das irgendwo bei dir konkret im Kundenkontext im Einsatz oder wie bist du?
Nein, beim Kunden nicht. Ich habe das jetzt bei mir gemacht. Und zwar, ich bin gerade am Talk ausarbeiten für nächstes Jahr, wo es darum geht, Entwicklungsumgebungen halt aufzusetzen, wie man das halt neu macht. Und die langjährigen Hörer wissen halt, dass Daniel und ich uns öfters mal im Podcast darüber unterhalten, dass wir unsere Ökosysteme halt unterschiedlich ticken. Und das muss man aber sagen, dass die Backend-Entwickler manchmal sehr oft den Frontend-Entwicklern ihren Tooling halt vorsetzen wollen. Und da bin ich halt hingegangen und gesagt, okay, das müssen wir irgendwie anders gelöst bekommen. Und bei der Recherche her bin ich auf das Tooling halt gestoßen. Und da muss ich sagen, ja, also das ist jetzt, kann man sagen, das ist jetzt so und so hier mein Labor-Experiment, funktioniert das recht gut. Aber das wäre halt der nächste Step, wo ich sagen, wenn ich ein bisschen strukturiertere Shell-Skripte halt haben. Ich glaube, du kriegst mit einem normalen Shell-Skript das auch hin. Aber das wäre halt so ein bisschen strukturierter und mehr dokumentiert, was das halt möglich
ist. Ja, ist auch wirklich nur so ein kleines Skript, das man hier mit einbaut in die Pipeline, dann, wenn ich es richtig sehe.
Ja.
Und ist halt ein super kleines, lesbares Skript dann, weil Shell-Skripte schreiben kriegt man ja durchaus schon hin, aber wer hat schon Bock, dann so ein super langes Elend durchzulesen und zu verstehen, wie es funktioniert.
Ja. Das ist darum die Motivation. Ich denke mal, es gibt, ich habe auch gesehen, es gibt noch andere Toolings in die Richtung, aber das wäre so, wo mir es von der Syntax her das gut gefallen hat. Vielleicht, weil ich schon ein bisschen Shell-Scripting verseucht bin oder ja, aber für mich passt das jetzt.
Ist eine spannende Entwicklung, vielleicht ist sie auch schon länger da und ist jetzt erst so auf meinen Schirm gekommen. Ich glaube, wir wollen nächste Folge im Podcast ja auch über so Tools wie Mise en Plasma sprechen, ne, wo man Tooling hat, das sich nur damit beschäftigt, diese Ökosysteme irgendwie zu konfigurieren und zum Laufen zu bekommen. Dass du dann doch immer noch, sag ich mal, diese Spezifität hast in deinen Projekten. Ne? Du hast deine Frontend-Toolings, du hast deine Backend-Toolings, aber das Drumherum wird dann von einem anderen Tool gemacht, mit dem du dann arbeiten kannst, genau.
Ja, da tut sich da auch was. Auch mit Containern und auch mit dank NixOS gibt es da mittlerweile ein Tooling, wo das halt. Aber Da merke ich auch, wo ich mich da jetzt länger mit beschäftigen, das funktioniert wunderbar im Kontext Linux und Macintosh, also macOS. Und sobald du wieder bei Windows unterwegs bist, das ist dann wieder eine andere Herausforderung.
Dann nimmt man halt Zykwind dafür, habe ich gelernt. Das ist ja immer noch State of the Art. Ne?
Lass es nicht die IT meines Kunden hören.
Gut. Ja, aber es ist eine schöne Entwicklung, finde ich. Also da sind wirklich ein paar gute Tools dabei und ich finde, das ist ein guter Ansatz. Würde ich gerne mal in der Praxis sehen. Vielleicht, wenn ich jetzt mal zwischen den Jahren ein bisschen Zeit habe, im Kundenprojekt mal gucken, ob das praktikabel ist. Weil ich finde, das sind immer diese Lösungen, wo du erstmal sehen musst, wenn du mal ein richtiges Projekt hast, ob du dann nicht irgendwo auf Probleme stößt.
Ja, natürlich, natürlich.
Der Grundgedanke ist aber extrem positiv, ja.
Also das auf jeden Fall. Also es beschäftigen sich auch andere Leute mit dieser Problematik, aber die Lösungen, die ich jetzt zum Beispiel auf Konferenzen gesehen habe, das ist so wieder zurück, das ist kein Schritt weiter. Da wird halt gesagt, ja, dann nimm einen aus der Java-Welt zum Beispiel das Gradle-Tool und mach alles mit Gradle, ja, weil Gradle halt so flexibel ist. Aber das ist dann, sage ich so, na, ich glaube, das ist nicht die richtige Lösung.
Ja, es ist halt dieses Eingeschränkte, ne? Ich bin in meinem Ökosystem und dann musst du halt damit klarkommen, ja?
Ja, genau.
Christian, dann musst du jetzt halt NPM installieren, ne?
Das wird ja, schon geil. Voll Bock drauf.
Ich komme ja auch damit klar. Ist gar nicht so schlimm, ne?
Ja. Naja, rein theoretisch könntest du auch deine Ansible-Module auch mit JavaScript schreiben, ne? Am Ende muss es ja nur, muss nur JSON rauskommen.
Ja, das kannst du schon so machen.
Was nee, denn? Steht so in der Doku.
Ja.
Ja, ist ja schon.
Ich sehe schon, das Jahr 2025 wird mein Infrastrukturjahr. Ja, jetzt habe ich ja den Zugang.
Genau.
Endlich eine vernünftige Sprache. Nein, das will ich ja nicht aussprechen. Ja, sehr schön. Ja, für die Hörer, die jetzt gucken, wie lange wir schon laufen, die 2 Stunden haben wir sicher. Auch mit Huch. Rausschneiden. Huch! Ja, die Glühspitze ist auch schon leider leer. Ich hätte doch mehr machen sollen. Aber der Zucker wirkt noch. Und wir haben uns auch ein schönes Thema ausgedacht, wo wir gedacht haben, das passt auch gut zu Weihnachten. Passend so gerade auch so zu diesen letzten Wochen. Ne? Wie gesagt, jetzt 16. Dezember ist die Aufnahme. Christian hat ein bisschen gecheatet, ist einfach schon in Urlaub gegangen. Dann hat er das Problem nicht. Aber wir fanden mal interessant, über das Thema zu sprechen, IT über Weihnachten. Wie da so eure Erfahrungen sind, Best Practices, macht man da eine Pause, ist schon eigentlich seit Ende November eine Pause, braucht man das heutzutage gar nicht, weil wir haben ja alles mit Tests so gut abgesichert, dass gar nichts schief gehen kann am 24. Auf Produktion. Ja, wie sieht das da bei euch aus?
Also ich versuche nicht mehr reinzugucken, wenn man dann Urlaub hat, weil Urlaub sollte auch Urlaub sein. Aber ich glaube, Sandra kann da relaten, dass ja Beruf und Berufung nicht ohne Grund sich den Wortstamm teilen. Also irgendwann wird es dann schon wieder langweilig und dann sucht man sich seine Nebenquests, wie zum Beispiel irgendwelche Lichterketten, die man unbedingt datenschutzkonform betreiben muss. Ja, aber das gehört da, glaube ich, mit dazu. Das ist so Fluch und Segen, wenn man in der IT arbeitet. Das Abschalten schwerfällt, aber man sollte auf keinen Fall wirklich produktiv Dinge tun, sondern Dinge, die einem da Spaß machen und vor allen Dingen sich wegducken, wenn die Familie irgendwas will. Wo ich dich gerade sehe, du bist doch ITler. Hilf mir doch mal mit meinem HP-Drucker. Hey, warum hast du ihn aus dem Fenster geworfen? Du hast gesagt, ich soll dir helfen.
Ja, ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden in der Softwareentwicklung. Also ich habe den Eindruck gehabt, dass je nach Branche ist halt vor Weihnachten viel los in der Softwareentwicklung, weil dann halt auch durch Last vor Weihnachtsgeschäft auch Last entsteht und dann halt die Hütte brennt halt vor Weihnachten. Dann ist Weihnachten dann eher was ruhiger. Ich habe mir angewöhnt, eigentlich zwischen Weihnachten und Neujahr auch frei zu machen. Wo ich das nicht gemacht habe, war eigentlich die Zeit, um halt in Ruhe ein paar Sachen halt wegzuarbeiten, weil keiner im Büro war. Ja. Aber da hat man frei und dann kommt Family IT Support und dann ist Weihnachten eigentlich so Hochzeit an der Stelle.
Ja, also ich muss auch sagen, ich war früher auch immer gerne mal zwischen den Jahren im Büro, weil ich dann der Einzige war und das dann doch entspannt war und da war ja nicht viel los. jetzt gerade, also erstmal, weil auch Urlaub mit Kleinkind sehr, sehr schnell verbrennt. Kann man sich gar nicht vorstellen, wie oft die mit Grippe und keine Ahnung was da ankommen. Und ja, da gehen einige Urlaubstage drauf. Und ich merke jetzt dieses Jahr, also dieses Jahr bin ich richtig durch. Also ich freue mich jetzt, den Podcast schneide ich noch und danach lege ich mich schlafen bis nächstes Jahr so ungefähr.
Geht nicht, du hast eine Tochter.
Ja, aber das ist nur noch schön, weißt du, jetzt ist eigentlich nur noch, wir haben jetzt einen Baum geschmückt und wie gesagt, die hat jetzt, dadurch, dass sie jetzt Geburtstag hat und dann kommen auch nicht alle Verwandten, gleichzeitig haben wir jetzt quasi ab ihrem Geburtstag bis Weihnachten durchgehend Programm. Also da ist die ganze Zeit irgendwas, irgendjemand da oder irgendjemand noch da und das wird zwar auch irgendwie anstrengend, aber auch irgendwie schön, ne, und aber es ist eine andere Belastung. Und da ich jetzt momentan sowieso ganz gut abschalten kann mit der Arbeit, ich merke einfach nur so bei der Arbeit selber, dass es so langsam der Akku leer ist und man mal diese Woche plus X ganz gut gebrauchen kann, um mal nichts zu machen. Also ich werde auch nicht viele IT-Themen machen. Ein IT-Thema habe ich noch, ein kleines, aber nichts, was ich machen muss so richtig, sondern was ich dann auch machen möchte. Ich will mal wieder mehr lesen. Das ist so schön. Und ja, das ist an der Zeit. Und einen Podcast irgendwo nochmal aufnehmen. Ja. Eine Aufnahme haben wir noch dieses Jahr.
Ja, stimmt.
Ja,
stimmt.
Echt?
Ja.
Cool. Eine ist noch da. Ja, die wollte Sandra komischerweise nicht am 26.12. machen. Ich habe mich so gefreut.
Ich, weißt du? Ich weiß auch
mit
nicht.
Mit der Gans im Bauch.
Ja, Christian, wie ist das denn in der Infrastruktur? Ist das immer noch so mit Bereitschaftsdienst über Weihnachten oder ist das dank Cloud und so, ist das kein Thema mehr?
Also es gibt das durchaus noch. Also ich sehe das sowohl bei der Kundschaft, dass es da Leute gibt, die das tun, und ich sehe das auch bei uns. Also wir haben da auch Leute, die da Bereitschaftsdienst machen in einem anderen Geschäftsbereich. Aber ich habe für mich die Entscheidung getroffen, das mache ich nicht. Also klar, du kriegst dann irgendwie, kannst dann mehr Zeit fakturieren und so weiter, aber ich habe früher mal in meinem ersten Job so Bereitschaftsdienst gemacht und habe das eigentlich immer als leicht verdientes Geld wahrgenommen. Das Problem ist aber, wenn dann mal was passiert, dann ist halt pure Eskalation angesagt und das ist es einfach nicht wert, die Euros, die man da noch mehr verdient. Da ist es mir einfach mehr wert, wenn ich einfach meine Freizeit gestalten kann, wie ich das möchte und nicht noch ein zweites Handy und einen Laptop mit mir rumschleppen muss und dann kannst du nicht mit Freunden da hingehen, wo du gerne hingehen wollen würdest, weil es könnte sein, dass im Kino dein Handy klingelt und da musst du dann on call sein. Nee, also das ist ein Thema, aber ich beteilige mich da nicht mehr dran. Das ist mir zu stressig.
Daniel, hattest du bei euch, Sandra, habt ihr einen Code Freeze dieses Jahr oder wird bei euch quasi durchgearbeitet?
Wir haben durchgearbeitet, aber bei meinen einen Kunden, da gibt es feste Release-Zyklen, sodass deswegen ist das kein, also wir haben kein Continuous Deployment, deswegen ist es kein Ding. Aber Daniel, was ich dich fragen wollte, hast du mal Bereitschaftsdienst gehabt aus der Softwareentwicklung?
Ja, aber es ist schon sehr, sehr lange her und das war ein bisschen entspannter. War damals ein Kundenstammdatensystem von einem relativ großen Kommunikationsunternehmen und wir haben schon relativ vor Weihnachten dafür gesorgt, dass das ruhig wird. Ne? Also keine Deployments mehr gemacht, nichts Verrücktes mehr gemacht, sondern dann eher gesagt, okay, jetzt ist irgendwann mal Ruhe und dann lieber Sachen fürs neue Jahr vorbereitet. Und ja, du hast das Notebook irgendwie immer dabei und das Handy war in der Tasche, aber du konntest sehr sicher sein, dass da jetzt nichts passiert. Also ich habe, sag mal, abends den Glühwein mit gutem Gewissen getrunken, weil ich wusste, da kommt jetzt nichts. Ne? Also das ging dann eigentlich. Also von daher kann ich das jetzt nicht vergleichen mit dem Fall, wenn du wirklich Angst haben musst, okay, gleich, wenn der Film gerade so spannend ist, muss ich raus, ne? Ob der noch vom Rauchrohr runtergeworfen wird, ich weiß es nicht, ne? Genau. Und ansonsten morgen noch durchhalten und dann ist Code Freeze. Und wenn ich das eine Deployment noch verhindern kann, dann sollte das eigentlich jetzt alles ganz ruhig und entspannt werden. Ist jetzt auch immer mehr im Urlaub, ne? Also es ist wirklich, dass teilweise Teams dann nur noch aus einer Person bestehen und irgendwelche Kleinigkeiten machen oder Sachen, die noch angefallen sind, ist dann halt ruhiger. Und wenn du in so einem Setting bist und dann auch zwischen den Jahren, ich sag mal, wenn nicht mehr so viel Urlaub da ist und du dann trotzdem zwischen den Jahren arbeitest, kann das halt auch halbwegs entspannt sein, so aus meiner Erfahrung. Ja.
Ja, gut, ich bin gerade Bereitschaftsdienst. Dieses Game habe ich jetzt auch gar nicht erst angefangen.
Ja, es ist halt wirklich, also wenn du halt weißt, es ist immer die gleiche Umgebung und du weißt, dass die gut aussieht und so, dann kann das leicht verdientes Geld sein. Aber ansonsten, also ich hatte da so eine Horrorschicht mal in meinem ersten Job. Da ist uns im Hochsommer die Klimaanlage verreckt von zwei Rechenzentren. Und das macht halt keinen Spaß, wenn du dann halt gucken musst, wie du alles gefixt bekommst und dir dann von der Feuerwehr irgendwelche Rauchabzugsventilatoren, Scheiße. Da gibt es einen Fachausdruck für, den hat Telebrust Frank mir auch schon mal gesagt, den habe ich jetzt natürlich wieder vergessen, ich bin mir sicher, er wird das an der Stelle kommentieren. Wenn du sowas dann aufstellst, um dann genügend Luft ins Rechenzentrum zu kriegen, das ist dann halt, da habe ich dann auch gesagt, jo Chef, ich würde mich gerne in Zukunft austragen aus der Bereitschaft, wäre das okay?
So, aber wenn ihr auch keine Bereitschaft macht für die Firma, was fürchtet euch dieses Weihnachten für Family T-Support?
Also ich habe ja die WhatsApp-Thematik da drin. Da freue ich mich aber ein bisschen drauf, weil ich will sehr langsam mal, wir installieren das mal alle zusammen. Dann gucken wir, ob das mit dem Farbunterschied, meine ich total ernst, ob das okay ist, dass das eine blau und das andere grün ist. Wenn nicht, machen wir das eine grün. Ja, und dann schicken wir mal ein paar Testnachrichten, gucken, dass das so diese Opa- und Oma-Gruppe läuft. Vielleicht habe ich Glück und noch ein paar andere aus der Familie werden auch neugierig oder wollen dann auch mal drüber was machen. Das machen wir aber ganz entspannt und ich hoffe, dass da noch so eine von dieser anfänglichen Neugier noch was da ist. Und ich wüsste jetzt nicht von irgendwelchen kritischen IT-Anschaffungen in der Familie. Meistens bin ich ja vorinformiert. Bei meinem Vater steht nächstes Jahr eher Anfang des Jahres ein bisschen mehr IT-Gedöns an. Das habe ich aber jetzt alles ganz gut in den Januar geschoben. Ja, ich klopfe hier auf Holz. Das könnte IT-technisch ganz ruhig werden. Und bei euch?
Also bei mir steht nichts an, zumindest nichts, wovon ich wüsste. Ich muss zugeben, ich halte mich da auch immer gern zurück, weil ich auch wirklich bei vielen Dingen einfach überhaupt nicht mitreden kann. Also viele nutzen halt aktuelle Windows-Laptops und da läuft ein Windows 11 drauf und da hat sich wirklich viel getan. Also ich habe wirklich das letzte Windows, das ich intensiv benutzt habe, war Windows 7. Das läuft auch auf vielen meiner älteren Rechner hier. Und ansonsten 8 habe ich mal ganz kurz benutzt, 10 mal notgedrungen, auch ganz kurz, aber da hat sich so viel geändert, da wüsste ich auch wirklich über viel nicht, worum es geht. Und ich muss auch zugeben, ich weiß nicht, ob das jetzt kein schöner Charakterzug ist, aber ich habe auch einfach keinen Bock, mich mit Windows zu beschäftigen. Und das sage ich dann halt auch einfach, du, keine Ahnung, also müsste ich googeln, wie du auch. Und weiß ich nicht, kenne mich da nicht so aus, ich habe da auch offen gesprochen keinen Bock drauf, sage ich dann ehrlich. Und dann ist das halt so. Dann kommen die Leute halt, aber hier mit iPhones kennst du dich aus. Los, zeig mir, wie man die Apple Watch. Das kommt dann in der Familie schon mal vor. Also ich habe da auch so ein, zwei Onkels, die haben wirklich jedes Apple-Produkt gefühlt. Und ich darf dann immer, wenn das neue Apple-Gerät reinkommt, darf ich einmal durchrotieren. Und das macht man dann natürlich auch gerne. Aber dieses Jahr, glaube ich, steht nichts an. Ich lasse mich mal überraschen. Vermutlich erwischt es mich dann unvorbereitet.
Das bei den Windows-Themen kann ich sehr gut nachvollziehen. Also das hat inzwischen mein Bruder übernommen bei meinen Eltern, weil ich gesagt habe, ich weiß es nicht. Wie du auch, ich muss googeln. Ich habe vielleicht den Vorteil, dass ich grob weiß, wie es heißen könnte, aber ich würde mich selber nicht damit beschäftigen. Ne? Also wenn ich sehe, ich habe ja hier so einen Spielerechner mit Windows drauf, der ist nicht perfekt eingerichtet. Der ist dafür da, dass ich darauf, wenn ich Bock habe, zocken kann. Die meiste Zeit im letzten Jahr habe ich Updates installiert, weil ich immer erst dachte, ach, jetzt kann ich wieder zocken, ach, jetzt schnell mal die Updates installieren, ne? Da ist man schnell raus, ne? Also klar, irgendwie arbeiten könnte man, aber das ist dann nicht professionell und nicht gut. Das sollen dann andere machen, das sehe ich auch so, ja. Und bei dir, Sandra, wie viele Klingelings werden installiert?
Also, meine Family IT Support hatte ich schon mit neuen Android installieren, hatte ich jetzt vor Weihnachten gehabt. Oh, das war ein Drama, aber eine andere Geschichte. Warum sieht das jetzt alles so anders aus?
Macht das anders?
Ja, ich will das wieder so. Aber die Icons waren doch beim letzten Handy anders angeordnet. Und Teaser für die nächste Folge. Es kann sein, dass wir einen Klingeling 2.0 kriegen.
Oha. Zum Selbsthosten oder wieder Amazon?
Nein, zum Selbsthosten analog. Und cool. Und wie das zustande kommt, erfahrt ihr in der nächsten Folge.
Spoiler. Spannend.
Weil ich, es ist noch nicht installiert und ich bin gespannt, wer es installieren wird.
Aber das ist ja quasi, also das darfst du vielleicht vorweg sagen, es ist ja schon im Bereich des Möglichen, dass du das machst, oder?
Ja, ich würde mich sogar da bereit erklären, aber weil die Person mich intensiv interviewt hat, wie sie das machen muss, kann auch sein, dass sie das selber machen wird.
Cool.
Deswegen, ja, aber
2025 auf Netflix, 3 Staffeln, Klingeling.
Census Originals. Ja.
Eine Sandra Pasek Production.
Dann müsst ihr aber auch nächstes Jahr so einen Klingeling-Rapt machen. Du gehörst zu den 0,9 Top-Besuchern der Oma. Du hast 132 Mal mehr geklingelt als der Postbote oder so.
Ich sehe da unfassbares Potenzial. Also Netflix, ne, wenn ihr noch Geld habt, auch da sind wir bereit. Ne? Also ja, komisch, dass diese Aufrufe nicht so klappen. Also irgendwas machen wir da noch falsch.
Ja, wir müssen Reichweite erhöhen. Wahrscheinlich müssen wir, keine Ahnung, andere Netzwerke bespielen, keine Ahnung.
Wir sind jetzt ja bei Blue Sky. Das klappt jetzt.
Ja, jetzt geht's. 25 wird unser Jahr.
Auf jeden Fall. Ja, aber das, ja, dann haben wir doch alle ein entspanntes Weihnachten vor uns.
Hoffentlich.
In einem schlechten Film.
The last famous word.
8 Tage später. Nein, ich will deine Betrug gar nicht installieren. Nein.
Bitte nicht Windows 11 4. Du kriegst Windows XP von mir. Oder Hannah Montana Linux. Aber bitte, bitte kein Windows 11.
Ja, ich hoffe, dass
was ist das für eine KI-Taste? Ich weiß nicht, was man damit macht. Nein, zwing mich nicht zu drücken.
Also der größte Horror wäre, wenn jemand so ein Smart-Home-Gedöns anschafft und dann mir das vor die Füße knallt. Das,
oh, okay.
Dann, also ich sag schon, mein Standardspruch ist, mach dein Hobby nicht zu meinem Hobby.
Sandra macht ein auf in so einem Raum, wo das ganze KNX-Kabelgedürr aus den Wänden rauskommt. Sonst hätte, kommst du hier erst raus, wenn es läuft. Ja.
Also, da kommt dann irgendwie so ein kleines Rad reingefahren, ich möchte ein Spiel mit Ihnen spielen. Und dann so, hier ist ein Home Assistant Green. Und um die Tür zu öffnen, müssen Sie die Integrationen fehlerfrei konfigurieren. Und dann siehst du so Sandra mit der Säge, nein.
Ja, ja, das so schreibt sich von selbst, die Story.
Ja.
Ja. Nee, so wie zum Thema.
Bis zur Weihnachtsfeier in einem Hochhaus eingeladen und muss durch die Schächte gehen und das Kabelgedöns alles verlegen und reparieren.
Genau. Einfach mal eine Firmenfeier im Nakatomi Plaza, warum auch nicht?
Warum nicht, ja, genau.
Was soll schiefgehen?
Ja, vielleicht ist es dann so, dass doch der Held am Ende springt. Ne?
Ja.
Ohne Scheiß, es gibt sehr schlechte Weihnachtskomödien, die in Hochhäusern spielen. Hochhäusern. Und auf Netflix hat auch so eine Produktion. Und du siehst echt cringe.
Quasi dann der Weihnachtscringe.
Ja, der Weihnachtscringe, genau. In der Bürofassung. Ach ja. Okay, dann, das war IT über Weihnachten. Kommen wir zu unserer Lieblingsspalte. Diese da.
Ja, das sagst du jetzt, weißt du, ich bin jetzt gerade schnell in Meistertask reingegangen, weil du hast nur Konsum geschrieben. Ich habe schon gedacht, oh, vielleicht sagt die Sandra es, vielleicht sagt es die Sandra. Aber nein. Sekunde, ich muss mal gerade die Shownotes hier aktualisieren. Also das ist ja wohl schlecht vorbereitet.
Was?
Kommen wir zu unserer Lieblingskategorie. Kommen wir zu Konsum. Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Und den Anfang macht ein Spiel.
Ja, und ich habe einen Spieltipp bekommen, was ich auch gleich mal mitgezockt habe. Und zwar, es gibt von Telltale eine Walking Dead-Reihe. Besteht aus 4 Staffeln, wo man halt eine Walking Dead-Story spielt. Und man halt vor Entscheidungen getroffen wird, womit man mit dieser Entscheidung die Story halt beeinflussen kann. Und also von der Spielmechanik ist das halt, also man muss nicht vor die krassen Kombos drücken oder sowas, sondern geht halt darum, dass man halt halt vor allem die Story halt beeinflusst. Und das ist halt eine geile Storytelling-Geschichte. Also wenn man aus dem Walking Dead Universum das gerne mag, dann finde ich das eine, war das eine coole Geschichte. Und ich habe gesehen, Telltales hat sogar eine Batman-Gaming, was genau auch in diese Kerbe reinspringt.
Die sind, glaube ich, alle relativ ähnlich. Die haben auch dieselbe Engine. Aber das habe ich auch gespielt, The Walking Dead. Ich glaube, die letzte Staffel fehlt mir. Ich habe auch noch dieses Michonne-Special gespielt. Aber so die ersten zwei, die habe ich damals gespielt, als sie rauskamen. Das war ja so 2013, 2014, glaube ich.
Ja.
Und das war schon krass, wenn du so, du hast 5 Sekunden Zeit zu überlegen, rette ich jetzt, also du stehst am Zaun, das sind 2 Menschen, ein Kind und irgendwie ein älterer Mensch und so ein Zombie bricht halt durch. Und du musst überlegen, rette ich jetzt den älteren Menschen, der vielleicht Fähigkeiten hat, wie er kann Wunden verheilen, oder rette ich das Kind? Und da ist halt nichts mit Pause und Escape, sondern entscheide, wer von beiden stirbt oder beide sterben. Das ist so übel, weil du dich so schlecht kontinuierlich fühlst mit all dem, was du entscheidest. Aber ja.
Also die vierte Staffel, die ist noch mal krasser.
Ist das nicht das, wo man am Anfang in diesem Wald steht und da habe ich es nie hinbekommen, beim Laufen durch den Wald nicht aufgefressen zu werden, weil das Gameplay oder irgendwie das Story, also das Gamepad nicht so geil funktionierte auf dem Rechner. Das habe ich dann gefrustet in die Ecke gelegt.
Ach so, okay, dann nee, das war glaube ich 3. In 4 ist kam kein Ach doch, kommt schon ein Wald vor. Also es gibt mehrere. So, eigentlich kommt immer Wald vor. Also das ist ein bisschen
unspezifisch. Ja, das war gerade sehr. Das stimmt, ja, ja.
Nee. Aber 4 ist es auf jeden Fall. Und Michonne bin ich jetzt auch noch mal am Zocken. Und dann habe ich das, glaube ich, die Reihe dann durchgezockt.
Klingt jetzt doch ganz gut. Ich habe es irgendwie so vor mir hergeschoben und auch den Batman-Teil damit schon. Und jetzt klingt es dann doch spannender, als ich dachte.
Also es ist von der Spielmechanik her nichts Krasses, aber es geht wirklich um die Story, dass man halt die Story da ein bisschen beeinflussen kann. Das ist, glaube ich, so das Feature von diesem Spiel.
Ich war aber jetzt auch überrascht, ich dachte immer, du kannst gar nicht verlieren in dem Spiel, sondern dass alle Wege dich quasi nur, dass du halt immer nur eine andere Geschichte erzählt bekommst. Aber wenn ich das so höre, kannst du ja auch
Kannst sehr, sehr schnell, kann das Spiel vorüber sein, ja.
Ja. Okay.
Aber du speicherst ja auch zwischendrin immer. Also das ist schon die Atmosphäre, gerade die ersten 2 Staffeln, die sind schon echt gut gemacht. Also dieses bedrückt, sehr, sehr bedrückende, aber trotzdem noch Hoffnung. Und das ist schon echt atmosphärisch sehr gut gelungen.
Also kann
aber wenn dir das gefällt.
Mit den ersten Staffeln der Walking Dead-Serie kann das ganz gut mithalten. Aber Christian, ich bin dir ins Wort gefallen, sorry.
Ja, ich überlege gerade.
Weiß aber wenn dir das gefällt, ich glaube, du wolltest
genau
noch was anderes empfehlen.
Genau, wenn dir das gefällt, dann ist auch bestimmt die Life is Strange-Serie was für dich. Da ist ein ähnliches Prinzip, du musst entscheiden und daraufhin ändert sich das Ergebnis. Das habe ich auch sehr intensiv gespielt damals.
Das ist auch gut, ja, das kenne ich.
Ich sehe, da werden Tabs aufgemacht.
Gibt es ja auch jetzt 3 Teile, glaube ich, inzwischen schon, ne? Also ich glaube, der 3. kam jetzt dieses Jahr raus?
Ja, ich habe da ein bisschen den Überblick verloren, weil ich habe natürlich das erste sehr intensiv gespielt und dann gab es auch das Sequel Life is Strange Before the Storm, was eigentlich die Story vorher, also eigentlich ist ein Prequel. Das habe ich sehr gerne gespielt und dann gab es noch so ein, zwei Spin-Offs, die fand ich jetzt nicht so gut, aber ich habe gesehen, es gibt jetzt noch mal Life is Strange 2. Das hatte ich, glaube ich, auch mal angespielt. Und jetzt ist jetzt hier ein neues, glaube ich, rausgekommen. Double Exposure oder so heißt das, glaube ich. Und irgendeinen neuen Teil haben sie wieder angekündigt. Also da bin ich auch ein bisschen raus. Aber so die ersten beiden und die Remakes davon, die sind schon großes Kino, finde ich, persönlich.
Herr Sandro, weißt du Bescheid?
Ja, ja, mein Pile of Shame geplant. Wächst.
Ja, ich glaube, du hast Musik mitgebracht, ne?
Ja, Achso, das hat's gerichtet.
Ich habe mich noch drunter gehängt.
Ach so, das hatte ich nämlich bei der nächsten Folge vorgestellt. Okay.
Ja, genau. Ich habe jetzt aber
wieder. Ja, es war meine Karte. Ja.
Hast du das reingehängt?
Ja, habe ich. Aber gut, dass du es auch gehört hast. Und zwar, das kannst du gerne vorstellen. Und zwar, ich empfehle, die SWR3 Big Band ist wieder auf Tour mit einem Weihnachtskonzert. Und ich war da Anfang Dezember in Düsseldorf auf dem Konzert und das hat mega gerockt. Es waren zwar Weihnachtslieder, aber in der Swing-Variante. Und wenn ihr die SWR3 Big Band in der Nähe habt, auf jeden Fall eine Empfehlung, da mal reinzugehen. Die haben auch auf der Webseite auch Videos, also die Mediathek von Dreisat und die von SWR3 müsste man die auch finden. Also wenn man so auf Swing, Big Band Musik steht, auf jeden Fall eine Hörempfehlung.
Ja, und das nächste habe ich dann wohl offensichtlich von dir geklaut, weil ich mir ja regelmäßig unser Board angeguckt habe. Und da stand dann Game on Symphony und ein Link zu Dreisat. Und dann habe ich draufgeklickt und das war ein sehr schönes Konzert mit dem Symphonieorchester, das halt Spieleklassiker gespielt hat. Dazwischen wird immer so ein bisschen gequatscht und so ein bisschen erzählt und eingestuft von dem Ganzen und so, ist aber, ich sag mal, sehr, ja, kann man sich gut anhören. Das Konzert war mir fast zu kurz. Also ich habe dann irgendwann gedacht, ach ja, er hätte jetzt ruhig noch mal genauso viele Lieder spielen können. Und ja, also wenn man so, ich fand es ganz angenehm beim Arbeiten, aber kann man, wenn man so nebenbei so ein bisschen Spielemusik hören will und das in dieser Symphonieversion, sehr zu empfehlen. Willst du auch noch was dazu sagen, Sandra? Weil es ja anscheinend deine Karte war.
Alles gut. Was ich sehr cool fand, war, was ich auch gelernt habe, die Tetris-Musik, was auf dem Gameboy läuft. Das ist eigentlich ein altes russisches Volkslied. Und die haben das russische Volkslied halt dann gespielt mit einer Sängerin. Und das war schon gut, mega. Ja.
Ja, und ich habe auch noch was mitgebracht, denn keine Ready-for-Review-Folge ohne Batman.
Das stimmt.
Und jetzt eigentlich was Cooles für alle, die sagen, oh, ich wollte da schon immer mal mit einsteigen und interessiere mich da irgendwie für die Charaktere, soll trotzdem aber irgendwie was Neues sein. Und zwar hat DC das sogenannte Absolute Universe gestartet. Und ich kann gleich den Disclaimer sagen, die Hintergrundgeschichte verstehe ich nicht so ganz. Es ist aber ein neues Universum, wo alle Figuren ein bisschen anders sind. Und das startet gerade in den USA auf als Heftserie. Ich bin jetzt hingegangen und habe mir hier bei Apple Books die einzelnen Hefte gekauft, weil man die gar nicht so einfach in Deutschland kriegt. Also bei Amazon kriegt man sie, glaube ich, mit Kindle und so auch. Wenn man ein bisschen sucht, kriegt man die auf jeden Fall digital. Printversion wahrscheinlich nur, wenn ihr einen wirklich sehr gut sortierten Comicladen habt. Aber wie gesagt, es ist ein Universum, das ist in irgendeinem DC-Event gewesen, warum das entstanden ist, wo jeder Charakter anders ist. Und da sind jetzt gerade 3 Heftserien am Laufen. Ich habe die alle 3 jetzt jeweils die ersten 2 Hefte gesehen. Das ist also Batman, der hat das Ganze quasi gestartet, dann einmal Wonder Woman und dann Superman. Und Batman ist jetzt zum Beispiel nicht mehr der elegante, sich im Schatten versteckende, sondern der sieht eher so aus wie Bane, also so ein muskelbepackter, sehr starker Charakter, der da unterwegs ist, der sein Bat-Symbol von der Brust abmachen kann und als Axt benutzen kann. Ja. der.
Voll der Klingone.
Ja, der ist wirklich, das geht mehr über Kraft. Der ist trotzdem auch smart und alles, ne? Aber der hat nicht mehr, also der ist nicht mehr, stammt nicht mehr aus einer reichen Familie, sondern aus einer Lehrerfamilie. Und gerade in Heften wird erkundet, was da genau schiefgelaufen ist, also warum er dann zu Batman wurde. Seine Mutter lebt noch, der Vater ist aber tot, also mit dem hängt das zusammen. Und der hat sich dann halt das Wissen angeeignet, was er braucht, um Batman zu werden und trainiert halt wie ein Berserker. Schön ist, das kannst du einfach lesen. Wenn du Charaktere kennst, die sind alle so ein bisschen anders, ne? Also zum Beispiel Alfred ist nicht sein Butler, sondern das ist ein, oh, jetzt bringe ich MI5 und MI6 durcheinander, also ehemaliger britischer Agent, der jetzt als Kopfgeld oder Killer unterwegs ist und so Aufträge ausführt und der am Anfang auch eher auf der anderen Seite steht. Beim Joker haben sie auch einen sehr, sehr interessanten Twist, der wird einmal kurz angedeutet und viele andere Charaktere, wenn man sich jetzt auskennt in dem Universum, die sind dann halt, die werden schon eingeführt, aber haben alle eine andere Rolle. Und es ist halt ein anderes Universum, du kannst damit einfach starten und sagen, okay, so läuft jetzt meine Batman-Welt. Das ist auch auf mehrere Jahre ausgelegt, dieses Absolute Universe, das heißt jetzt nicht nur, dass du irgendwie 4 Hefte kaufst und dann endet das Ganze, sondern die wollen da jetzt was Größeres draus machen. Und ähnlich ist es mit Wonder Woman und auch Superman, das mache ich jetzt ein bisschen kürzer. Wonder Woman zum Beispiel ist quasi in der Hölle groß geworden. Ihr Pegasus ist nur noch ein Skelett-Pegasus und sie hat auch andere Skills und Fähigkeiten gelernt, weil die Amazonen alle von den Göttern irgendwie bestraft wurden und sie die Einzige war, die das dann überstanden hat. Und Superman hat nicht mehr seine Festung der Einsamkeit, sondern das ist quasi sein Anzug, der dieses ganze Wissen hat.
der ihn so ein bisschen steuert und ist auch eine andere Geschichte, wo das Zeichen herkommt. Ne? Das heißt ja in den Filmen immer, oh, das S, das ist das Zeichen für Hoffnung. Das ist in dieser Welt ein Zeichen irgendwie für so eine Unterschicht, wo die Eltern drin waren. Der Planet ist auch irgendwann untergegangen, aber viel später. Also er wurde nicht als Baby auf die Welt, auf die Erde geschickt, sondern als Jugendlicher irgendwann. Und auch wieder viele Charaktere, die man kennt, wenn man sich mit dem Universum so ein bisschen beschäftigt hat vorher. Aber alle in anderen Rollen. Also zum Beispiel die Kents gab es nicht. Also Superman zum Beispiel ist nicht in der Farm irgendwie groß geworden, sondern halt später und sucht halt gerade seinen Weg, hat so ein eigenes Rechtsverständnis. Und ja, dass es ja auch ab und zu mal Leute gibt, die sich für solche Sachen interessieren. Das fängt jetzt auch nächstes Jahr in Deutschland an, dass die Bände rauskommen. Na, also wer jetzt nicht die englischen Hefte kaufen möchte, die kosten also 3 Euro um den Dreh, kann jetzt bis Anfang nächsten Jahres warten. Vielleicht erwähnen wir es dann nochmal. Und dann hat man so ein frisches, unbekanntes Universum, wo nicht alles schon mal vordefiniert ist, zum Reinschnuppern, wenn man mal mit Batman, Wonder Woman, Superman starten will. Und die anderen Großen kommen da jetzt auch alle in den nächsten Wochen und Monaten. Aber wie gesagt, alle mit so einem Twist.
Hast du denn einen Tipp, mit welchem Batman-Film man starten sollte, wenn man da komplett unbefleckt und unbedarft ist und da mal reinschnuppern will? Ich frage deswegen, weil ich gerade diese Woche das erste Mal in meinem Leben einen Batman-Film gesehen habe und ich das aber noch nicht ganz einsortieren kann, wie ich den finden soll.
Welchen war es denn, wenn ich fragen darf?
Das war The Dark Knight und ich habe es vor allen Dingen geguckt, weil ich die Figur des Jokers halt einfach super finde. Mhm. Und der Film halt einfach ja auch memetisch sehr viel hergibt. Also es gibt super viele Memes, die aus dem Film kommen und halt einfach diese legendäre Bleistiftszene, die kennt man halt. Ja. Oder auch mit diesem explodierenden Krankenhaus. Also die kannte ich auch schon vorher, aber ich habe halt nie den Film dazu gesehen. Und den habe ich mir angeguckt und fand halt so diese beiden Charaktere, die darum gebuhlt haben, wer jetzt eigentlich der Hauptdarsteller ist in diesem Film oder die Hauptfigur. Das fand ich sehr unterhaltsam, aber die Figur Batman hat mich irgendwie nicht so ganz abgeholt. Deswegen, aber ich will jetzt das nicht direkt in eine Schublade stecken, sondern ich würde gerne noch einen zweiten oder vielleicht einen dritten Film sehen, um mir dann ein qualifizierteres Bild zu machen.
Ja, das jetzt, also es gibt jetzt, also Was kann man empfehlen? Also du kannst zum einen kannst du natürlich Batman Begins erstmal gucken, das ist ja halt auch die Vorgeschichte von dem, den du schon gesehen hast. Mhm. Da wird dann die Figur des Batmans so ein bisschen mehr eingeführt. Ich finde, in The Dark Knight ist Batman, je nachdem, wie man es ja auch nicht mal so richtig, die Hauptfigur, ne? Da geht es ja primär auch um den Joker und das, was er mit der Stadt macht.
Genau.
Das ist halt, ja, also, ja, das ist irgendwie Batman, ist auch sehr, sehr prägend für Batman, aber ich würde sagen, da gibt es anderes. Wenn du halt in die alten Filme gehst, 80er, 90er, ne, also die Michael Keaton-Filme zum Beispiel, die sind sehr, sehr gut gemacht. Die sind halt alt und die haben eine eigene Nostalgie und das ist halt ein bisschen mehr Comic-Quatschig. Ne? Also das muss man halt sagen, Comic-Quatschig, dieses, da kommen Szenarien, die in der realen Welt nicht denkbar sind. Ne? Also da, wo The Dark Knight versucht, was Reales darzustellen, ne, oder hier Dark Knight Rises geht jetzt auch nochmal eine Nummer weiter, wo es dann auch versucht, super real alles darzustellen und in so einen Kontext zu bringen, der aber trotzdem irgendwie absurd ist, wenn man ganz ernst drauf guckt. Ich mag die 80er. Du hast die auch geguckt, ne? Den 89er Batman. Das ist halt nicht ganz ernst zu nehmen. Das kann man, ist eher unterhaltsam. Trotzdem finde ich, dass Michael Keaton den sehr, sehr gut gespielt hat. Und Jack Nicholson als Joker ist auch großartig. Ist aber ein anderer Joker, ne? Also du kannst jetzt nicht die Heath Ledger, ist ein ganz anderer Joker. Also der Heath Ledger Joker hätte den Joker zum Frühstück gegessen, wortwörtlich. Und der zweite mit Pinguin ist so schön Tim Burton-Style, ne? Also das sind halt schöne Tim Burton-Filme. Aber diese Ästhetik, die muss man da mögen. Und dann ist ja mit dem Batman-Film eigentlich schon vorbei. Ne? Also das, was dann jetzt hier später kam mit Batman vs. Superman, das würde ich skippen. Also das, was Scott Snyder da gemacht hat, ist meiner Meinung nach nicht so gut. Genau.
Bei dem zweiten Batman-Film, also der ist halt in ein paar Szenen ist er halt schlecht gealtert. Darüber muss man ein bisschen hinwegsehen. Also, aber der erste ist finde ich, ist auch gut gealtert. Und der zweite war, ich habe ihn halt auch ein bisschen aus der Kindheitsbrille auch geguckt. Dann war mega, aber ich habe auch festgestellt, so gibt es so ein paar Szenen, wo man merkt, okay, der ist da ein bisschen schlecht gealtert an der Stelle.
Also das musst du, klar. Ja. Ja. Also Frauenbild und sowas.
Ja.
Das muss man, das ist halt leider so, muss jeder sich selbst entscheiden, wie man die Filme dann bewertet.
du musst das halt für dich ein bisschen einordnen in dem Fall, das ist klar, genau.
Ansonsten, also alles, was mit diesen Superman, fand ich jetzt persönlich schlecht. Also vielleicht liegt es an der Rolle, aber vom Superman, aber und auch mit diesem Versus Batman, so die würde ich komplett skippen oder ganz zum Schluss
gucken. Okay, das sind schon mal gute Tipps, nehme ich mal mit. Dann würde ich mal mit dieser Trilogie anfangen. Das ist ja hier Batman Begins, The Dark Knight und dann The Dark Knight Rises. Ja. Das ist ja, glaube ich, eine Trilogie vom selben Autor, ne?
Genau.
Ja, genau, genau.
Und das ist natürlich nicht hundertprozentig Comic-akkurat, ne? Der führt Sachen ein, sowas ein. Das ist aber auch nicht wichtig, weil die Comics sind auch, also da gibt es ja auch eine Million Sachen, die man lesen und machen kann. Ich hatte erst Angst, du fragst, was man als erstes lesen soll. Da gibt es auch gute, wobei die auch alle immer mit Kontext zu sehen sind, ne? Also, da ist halt, darf man nicht vergessen, seit zig Jahren, ich glaube, 75 ist Batman dieses Jahr geworden oder 80. Da ist so viel an Content und so viel, was da passiert, ne? Da.
Und bei den Filmen gab es ja auch vor 2-3 Jahren auch nochmal einen Reboot, ne? Versuch.
Der Batman. Ach, der Batman, den gibt's ja auch, der ist ja auch nicht schlecht. Der mit Robert Pattinson, ja, der ist auch gut. Ja.
Und das ist ein kompletter Reboot, wo der spielt, glaube ich, wo die ersten Einsätze halt hat, ne, als Batman.
Genau, das ist, also es gibt ja so ein paar klassische Epochen bei Batman und das ist so Year One oder Year Two. Auch als Comic kann man das lesen, das sind natürlich andere Storys dann, aber es erzählt quasi den jungen Batman, der gerade überhaupt erst anfängt. Ne, der ist schon aktiv, also das ist eigentlich ganz gut an dem Film. Also der Batman ist wirklich ein sehr guter Film. Das heißt, du hast den Batman, der schon so ein bisschen bekannt ist. Da gibt es schon so ein Gerücht in den Straßen, dass da irgendeiner so ist. Der schafft es schon, die Leute einzuschüchtern. Und dann gibt es halt einen aufsehenerregenden Todesfall. Und dann wird er da ein bisschen mit reingezogen. Tiefer als er erwartet. Und der war unterhaltsam. Der ist auch sehr düster, aber ich fand den auch sehr gut. Also, der war sehr gut, ja. Colin Farrell in der Maske des Jahres. Also, der spielt den Pinguin und der hat gesagt, wenn er das Kostüm anhatte, konnte er nebenan bei den Aufnahmen zum Starbucks gehen, hat ihn keiner erkannt. Ja, musste mal bei The Batman Colin Farrell googeln, das ist wirklich, also ich hätte ihn auch nicht erkannt. Das ist praktisch, ja. Konnte ich den denn vergessen? Der ist wirklich gut, ja.
Aber eigentlich die besten, ja, das ist halt eigentlich der Dark Knight, ne?
Ja, würde ich auch sagen. Also der Batman geht schon in die gute Richtung. Da muss man jetzt mal schauen, wie so der zweite wird und wie sie das so aufbauen. Und es wird ja noch einen neuen Batman-Film geben, jetzt im neuen DC-Universe, was jetzt gestartet wird. Der startet jetzt ja nächstes Jahr mit Superman und dann kommt es auch einer der ersten Filme, die dann kommen soll, neuer Batman. Der dann in der Hauptkontinuität spielt, während The Batman in einer sogenannten Elseworld spielt.
Okay.
Sachen, die mit denen man sich auseinandersetzt, wenn man sich danach zu viel reinnördet, dann, ja, du kennst das ja mit Black Label und so, ne, gibt es jetzt vielleicht auch für einige interessant, ne, dass du bei DC auch Stories hast, die komplett isoliert sind, die nicht in die Kontinuität reinspielen, aber wo dann mal andere Geschichten erzählt werden, ne. Sehr schön. Und mit, wenn die Leute jetzt noch nicht fertig waren, haben wir das mit dieser Ausführung geschafft. Ja, es ist auch ein spannendes Rabbit Hole. Da ist so viel Content. Ich habe ja einen riesigen Pile of Shame, was ich noch lesen muss. So langsam schaffe ich es, den unter Griff zu bekommen. Da sind viele tolle Geschichten erzählt worden. Und zeichnerisch auch teilweise ziemlich toll, was da gemacht wird. Da kann man sich schon, da kann man schon Zeit rein investieren und wird auch gut unterhalten. Ne? Also es ist halt nicht mehr das. Das ist halt schon ein sehr erwachsenes Medium teilweise geworden. Ja. Aber wir haben es geschafft und das ist, glaube ich, eine Rekordaufnahme. Weil wir sind wirklich fast bei der 3. Ich habe es immer gesagt, es wären 3 Stunden.
Was, 4?
Ja, krass.
Ja, ich war zu optimistisch. Ich habe zu wenig Glühspezi gemacht. Sonst hätte ich euch noch 1 Stunde hier durch.
Ja, aber irgendwie artet das aus und so langsam komme ich zu dem Eindruck, dass ich vielleicht auch ein bisschen zu beitrage, weil in dem Adventskalender ist es ja auch so extrem ausgeartet dieses Jahr und irgendjemand sagte spaßenshalber, ja, vielleicht liegt es an dir, vielleicht laberst du einfach zu viel, Christian. Und jetzt bin ich hier zu Gast, jetzt sind wir ja auch bei 3 Stunden. Vielleicht muss ich das mal überdenken alles.
Also die Hörerinnen und Hörer müssen das natürlich beurteilen. Aber so aus meiner Perspektive haben wir uns gut aufgeteilt. Und
das stimmt.
Du warst auf jeden Fall ein Gewinn für diesen Podcast. Es war sehr schön, dass du hier warst. Wirklich mindestens so gut, wenn nicht sogar noch besser als erwartet.
war eine richtig schöne Weihnachtsfolge für mich. Also für mich kann jetzt Weihnachten kommen. Ich freue mich. Ich höre es mir ja morgen nochmal an, wenn ich den Schnitt nochmal versuche, vor Weihnachten schnell durchzuhauen. Aber ich weiß ja von den lieben Freunden von Telepost, dass ich Zeit habe.
Shots fired.
Ja. Aber Daniel, mit Herzchen.
Aber es sollte noch dieses Weihnachten rauskommen, ne?
Wer hat denn das gesagt?
Ja, ich.
Nur Weihnachten.
Ich habe kein Ja gesagt. Ja,
du kein vielleicht gesagt. Nicht, aber ich.
Ja. Ja. Das ist leicht rausgeschneiden.
Ja. Oh, egal. Christian, es war eine Freude.
Und eine Ehre.
Das kann ich nur zurückgeben. Also ich kann nur noch mal betonen, ich finde das schön, dass wir uns auf zufälligem Wege kennengelernt haben, dass ich daraus so eine schöne, wie hat Mario das neulich genannt? Er hat einen anderen Ausdruck für gewählt. Ich finde so Podcast-Dreiecksbeziehung klingt ein bisschen schöner, die sich da so zwischen unseren Formaten entwickelt hat und war mir demzufolge auch eine Freude und eine Ehre, bei euch mal Gast gewesen zu sein. Vielen Dank dafür. Mir sehr viel Spaß gemacht und ich, für mich kann jetzt auch Weihnachten kommen.
Genau. Dann würde ich sagen, wir verzichten auf die ganze Werbung, wo ihr alles Kommentare, Sterne und keine Ahnung was hintergeben könnt. Das wisst ihr alle schon, sonst hört euch eine ältere Folge an. Da findet ihr die Informationen. Schaut auf jeden Fall bei Focus on Linux und den anderen Podcasts vom Christian vorbei. Findet ihr alles in den Shownotes verlinkt, die von der wunderbaren Sandra geschrieben sind. Wir wünschen euch auf jeden Fall ein schönes, gesegnetes Weihnachtsfest, wenn ihr es feiert. Wenn ihr es nicht feiert, trotzdem ein paar schöne, ruhige Tage. Am besten mit Menschen, mit denen ihr gerne Zeit verbringt, mit leckerem Essen, leckerem Trinken und einem tollen Podcast auf den Ohren. Ja.
Und wir hören uns im
oder stirb langsam auf dem Fernsehen. Genau.
Genau.
Und Hans wir hören Gruber uns im neuen fallen. Jahr. Genau. Wir nehmen zwar noch dieses Jahr eine Folge auf, aber die wird nicht vor Silvester veröffentlicht.
Darf ich nicht? Okay. Ich bin voll im Flow.
Aber ich kann dir sagen, ich werde die Shownotes vor Silvester nicht hinkriegen.
Und das ist dann schon der große Ready for Review Jahresrückblick. Ja, auch wenn es diesmal weniger Folgen waren dieses Jahr.
Genau. Als die anderen,
ja. Aber wir schaffen das trotzdem.
Ja, trotzdem. Das Jahr war voll genug.
Ja, dann nochmal vielen Dank, Christian. Vielen lieben Dank, Sandra. Ne? Und ich wünsche euch auch ein schönes, gesegnetes Weihnachtsfest mit allem, so wie ihr es haben wollt. Und leckerem Essen und diesem schönen, vollen Bauch auf der Couch, wie wir eben so schön beschrieben haben. Ja, bis dahin, macht's gut. Vielen Dank und auf Wiederhören. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.